Passwort, der Heise Security Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Passwort, dem Podcast von Heise Security. Ich bin Christopher Kunz von Heise Security.
Und mein Name ist Silvester Tremmel vom Computermagazin CT.
Und jetzt wissen wir schon nicht mehr, wie es weitergeht. Wir haben in unseren Notizen ganz am Anfang vergessen zu sagen, wer die Einleitung macht.
Ach so, ich dachte, du stehst vorne, du hast das erste Thema.
Dann mache ich jetzt die Einleitung. Wir machen heute eine Newsfolge und wundert euch nicht, wenn hier nur konfuser Kram rauskommt. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen, weiß ich nicht, urlaubsreif oder sowas und die Security-Welt dreht sich ja auch in einem lustigen Rhythmus und es ist außerdem warm draußen. Aber wir hakeln uns jetzt hier mal ein bisschen durch und wie jedes Mal fangen wir mit ein bisschen Feedback und ein paar kurzen Updates und Nachträgen an. Ich fange an mit einem Feedback zu PKI und mir fällt ein, das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo wir heute mit PKI zu tun haben werden, oder?
Ja, wir hatten das letzte Mal so viel, das tu doch nicht so, das war voll von langer Hand geplant. Wir haben das letzte Mal ja viel PKI gehabt und in unserer unendlichen Weisheit haben wir das jetzt so sortiert, dass diesmal wenig PKI ist.
So, das Thema PKI ist auserzählt. Das ist
ja, Ende. Genau.
Durchgespielt.
Ausentwickelt. Ja. Ich arbeite gerade in einem Artikel zu einer großen PKI, also vielleicht kommt bald wieder mal was auch in den Podcast.
Ja, das wird dann ganz besonders witzig, weil das ist auch so eine PKI, wenn die ganz kaputt ist, dann haben wir größere Probleme und können wieder anfangen, weiß ich nicht, zu funken oder zu morsen. Ne?
Ja, dann könnt ihr diesen Podcast nicht hören, das ist wahr.
Das stimmt, da müssen wir mit einer Kassette vorbeikommen. Gut, wir fangen mal an. Und zwar haben wir ein Feedback von Markus bekommen. Der möchte gerne nochmal herausstellen oder euch darauf aufmerksam machen, dass das DFN, das Deutsche Forschungsnetz, und deren Nutzer bzw. Kunden, also die Universitäten, aber auch die Studierenden, Dozenten und sowas, jeder, der Zertifikate braucht und ein Beteiligter ist an der PKI des DFN, dass sie seit diesen, ich will mal sagen, sehr einseitig verlaufenden Vertragsverhandlungen mit Sektigo, über die wir auch vergangenes Jahr, beziehungsweise ich korrigiere die Zuschrift, das war vorvergangenes Jahr, im November 2024 in Folge 19, wenn ich mich richtig erinnere, auch berichtet haben. Seitdem nutzen die im DFN die CA Harika des griechischen Universitätsnetzwerks GUNET. Die haben die Adresse harika.gr. Und Harika schreibt sich mit einem C, ansonsten wie man spricht. Darüber können S/MIME, Code Signing, TLS, Client Authentication und weitere Zertifikatstypen ausgestellt werden. Außerdem bietet Harika eine ACME-Schnittstelle, die auch über Zboard oder WinACME angesprochen werden kann. Harika bietet Zertifikate auch für Privatpersonen und Selbstständige an. Also S/MIME ab 18 Euro pro Jahr und TLS-Zertifikate so ab 36 Euro pro Jahr. Das schreibt uns der Markus. Und ja, da habe ich ein wenig hinzuzufügen. Harika kenne ich hauptsächlich wegen eines Akteurs aus der Harika. Das ist nämlich der Chair der Certificate Working Group, also der Web-WG in dem CA-Browser-Forum. Das ist der, den wir immer mal wieder zitiert haben mit so harmlos scheinenden Fragen in irgendwelchen Bugzilla-Tickets. Wie kannst du uns mal ganz kurz eben nebenbei erklären, warum das, was du da tust mit deiner CA-Browser-Forum oder Baseline-Requirement, kompatibel und konform sein soll. Und wenn der dann sowas fragt, dann muss man immer so ein bisschen aufmerken.
Die Fragen sind eher rhetorisch, ne?
Ja, das sind diese Fragen. Das ist wie heißt das wieder, dieser Kobayashi-Maru-Test? Wenn du da an diesem Punkt bist, dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass das für dich noch irgendwie gut ausgeht. Entweder du hast sehr, sehr viel Arbeit, die Compliance nachzuweisen, oder du bist nicht compliant und hast sehr, sehr viel Arbeit, damit wieder compliant zu werden.
Okay. Hervorragend. Wir haben keine 5 Minuten im Podcast und wir haben PKI behandelt und eine Star Trek-Referenz untergebracht. Also was wollen wir denn mehr? Eigentlich können wir jetzt zumachen, oder? Wir haben aber noch ein paar Sachen. Ich habe einen kleinen Nachtrag. Ihr könnt euch erinnern, hoffentlich in der letzten Episode ging es um diesen Wurm, der so längliche Prompts mitbringt, die nichts tun, aber die halt irgendwie davon reden, dass man irgendwie biologische Waffen bauen möchte und so und dafür Anleitungen braucht. Und das sollte halt vermutlich LLMs triggern, die nach Malware scannen und dann halt in ihre Guardrails laufen und dann einen Abbruch hinlegen. Dazu einen kleinen Nachtrag, der mir zufälligerweise selber untergekommen ist. Und zwar schlägt die Security-Firma Tracebit vor, sowas könne man ja auf der guten Seite auch machen. Und man könnte ja neben alle Geheimnisse, also wenn man irgendwo Credential Stores hat oder irgendwelche API-Keys oder so, dann legt man da so, sie nennen das Context-Bombs, also Context-Bomben daneben. Also möglichst kurze Strings, die eine Malware, die Sachen abgrast, auch abgrast, wenn sie eben nach diesen Passwörtern sucht. Und dann sollen sie da halt hoffentlich, dann soll diese Malware hoffentlich abbrechen, wenn sie irgendwie ein LLM eben nutzt. Ne? Tracebit hat so eine kleine Untersuchung gemacht. Ich habe mir jetzt nicht angeschaut, ob die Methodik da gut war oder nicht war. Also sie haben halt so ausprobiert, was ganz gut funktioniert. Sie wollen halt so Kontextbomben, die möglichst kurz und kompakt sind, damit man sie halt da in allen möglichen Stellen gut platzieren kann. Und man will halt Kontextbomben, die bei möglichst vielen LLMs einen Abbruch hervorrufen. Und idealerweise sagen sie, sollen diese Kontextbomben auch als Canary funktionieren, also dass man mitkriegt, wenn die gelesen wird, weil man dann sozusagen, es gibt ja keinen legitimen Grund, darauf Zugriff zu nehmen. Und dann hat man einen Auslöser für einen Hinweis, dass eventuell hier gerade irgendeine Malware versucht, Daten abzugreifen. Ich fand die Idee ganz nett. Was ich nicht überraschend fand, aber lustig fand, war, dass die Ergebnisse, zu denen sie gekommen sind, ne, westliche Modelle brechen am zuverlässigsten ab, sagt Tracebit, wenn man sie mit sensitive biological topics konfrontiert. Sie führen leider nicht genauer aus, was das ist. Und chinesische Modelle brechen sehr zuverlässig ab, wenn man sie mit politically sensitive topics konfrontiert, was ich auch lustig, aber wenig überraschend fand. Ne? Aber jetzt wisst ihr was, wenn irgendwie alle internationale LLMs eure Credentials in Ruhe lassen sollen, dann schreibt einfach für möglichst viel komischen biologischen und politischen Kram drumherum und dann lassen die das hoffentlich in Ruhe.
Dann lass uns doch mal gerade kurz nochmal über das Massaker auf dem Tiananmen im Jahr 1989 sprechen.
Okay, aber nur in einer nicht jugendfreien Weise, wo möglicherweise ein weiblicher Nippel beschrieben werden wird.
So, dann sollte ja jetzt eigentlich Ruhe sein auf der LLM-Front. Schön. Dann ein weiterer kurzer Nachklapp zum Thema Microsoft. Wir erinnern uns dunkel, der oder die Security Researcherin mit dem Moniker Nightmare Eclipse hatte angekündigt, dass es am 14. Juli Bone-Shattering News geben wird oder dass irgendwie Microsoft da mit den Zähnen klappern würde. Nun ist heute der 15. Juli, an dem wir aufnehmen und das Bone-Shattering, würde ich sagen, ist ein bisschen ausgeblieben.
Ja, wobei ich dazu Nightmare Eclipse in Schutz nehmen muss, er hat dieses Bone-Shattering ja auch zwischenzeitlich zurückgenommen. Also er hatte schon angekündigt, dass sozusagen die Knochen nicht gebrochen werden, aber vielleicht kommt trotzdem was. Und ich glaube, wir sehen jetzt genau das. Also es kam trotzdem was, aber keine Knochenbrecherei.
Nein, es ist eine Registry-Brecherei oder der Windows User Profile Service wird angegriffen und zwar mit einem Exploit namens Legacy Hive. Der Veröffentlichungszeitpunkt gestern am 14. Juli ist natürlich nicht ganz zufällig. Das ist wieder Patch Tuesday. Microsoft hat 622 CVEs behoben, das hier ist Nummer 623 sozusagen, hat aber zur Stunde noch keinen CVE und ich habe es mir nur sehr, sehr grob angeguckt. Also ich habe das so verstanden, dass man diesen Windows User Profile Service zwingen kann, beliebige Registry Hives zu laden und Registry Hives können ja auch als Datei auf der Platte liegen und dann kann man den dazu zwingen, irgendwelche Registry Hives zu laden. Ob man darüber dann noch auf eine weitere Privilege Escalation kommt, das ist ja als Local Privilege Escalation markiert und dann darüber admin werden kann und wenn ja, wie, das entzieht sich jetzt meiner Fantasie, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was die Implikationen davon sind, wenn ich ein Windows Registry Hive irgendwo hinlade. Er hat diesen Proof of Concept, den er da veröffentlicht hat, auf seinem Gitti Repository auch ein bisschen entschärft, um Exploitbarkeit durch Threat Actors ein bisschen schwieriger zu machen. Und der soll aber mit einem aktuellen, also auf dem Stand von heute befindlichen Windows in allen aktuellen Editionen, Client- und Serverversionen funktionieren, der Exploit. Das wollte ich nur noch einmal zu Protokoll gegeben haben, dass wir es auch hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einen riesen Aufschrei verursachen wird. Ich finde es jetzt nicht so spannend. Das ist halt ein weiterer Windows-LPE. Aber was man auch dazu sagen kann, ist, hier verabschiedet sich Nightmare Eclipse zumindest von diesem Exploit-Primitiv dieser NTFS-Junctions, glaube ich. Also ich habe auch nicht in den Quellcode reingeguckt und hat auch den Windows Defender als Angriffsziel ein bisschen beiseite gelegt und guckt sich jetzt also weitere Hilfsdienste, die bei jedem Windows mitlaufen, wie eben diesen User Profile Daemon oder User Profile Service, die heißen ja nicht Daemons bei Microsoft, mit an. Nur dann haben wir es jetzt auch abgedeckt und ihr habt es von uns auch schon mal gehört.
Na wunderbar. Also ich teile deine Einschätzung. Also wie gesagt, ich habe das mitgekriegt, dass er gesagt hat, es kommt eh keine Knochenbecherei, deswegen habe ich eigentlich erwartet, dass vielleicht auch gar nichts kommt. Ich kenne mich mit Registries auch oder ich kenne mich mit Windows nicht ausreichend aus. Klar ist, also kann man die schreiben? Man kann die, glaube ich, schreiben dann, oder? Mit diesem Exploit, den er da hat. Weil dann kann
also
ich
hier stand nur was von Mount. Use Mount Arbitrary. Ich weiß nicht, ob ein Mount in diesem Fall Read-Write gemeint ist. Keine Ahnung.
Ja, also wenn man sie schreiben kann, dann ist es für mich sehr, sehr plausibel, dass man da eine Privilege Escalation rauskriegt. Wenn nicht, wahrscheinlich auch, weil da halt irgendwelche Sachen dann drinstehen, die man halt hernehmen kann, um sich als zu authentifizieren oder so. Ne? Also ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn da irgendwo halt so ein Hash drinsteht, der primitiv reversible ist und dann weiß ich irgendwie, was ich brauche, um Roll irgendwas zu werden oder so. Also sicher eine Lücke, so wie er es beschrieben hat, aber jetzt nicht irgendwie das größte Drama seit der Erfindung des Dramas.
Sollte ich mir gerade den Quellcode nochmal angucken. Jetzt ist dieses Git Repository down, weil die Webseite nicht in Ordnung ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ja, gut, er hat ja noch ein zweites mindestens. Aber ich glaube, wenn das echt was Großes, Tolles sich herausstellen würde, dann heben wir vielleicht nochmal den Podcast oder es gibt eine heiße Meldung.
Sie ist wahrscheinlich einfach wieder auf einer Blocklist gelandet, die meinen Adblocker mit wegblockt. Das war bei seiner alten Webseite auch schon so.
Das mag sein. Ja. Apropos Sachen wegblocken. wir kommen jetzt zu einem ziemlich dicken Brett.
Ich hol mir mal einen Kaffee oder geh kurz ins Kino oder so. Ne? Du kriegst das auch allein hier hin, oder?
Nee, du musst zuhören. Nur, damit ich nicht alleine verzweifle. Also wir haben auch eine Weile darüber debattiert, ob wir das überhaupt machen wollen, wenn ja, wie und so, weil da halt einige Aspekte dran sind, wo man sagt, Gott, das interessiert eigentlich überhaupt nicht, was ist das für ein Schmarrn? Und andererseits sind halt auch relevante Dinge drin und letztendlich haben, ich glaube, ging schon auch von mir aus, weil es der Push irgendwie doch, komm, wir reden darüber. Deswegen habe ich es mir auch angetan. Es geht um einen RFC-Prozess. Und zwar konkret geht es um Draft IETF TLS ML Chem. Also einen Vorschlag der TLS-WG, der IETF. Wir hatten da in Folge 43 schon mal drüber gesprochen. Das ist sozusagen, ja, Christopher?
Wollen wir die Abkürzung einmal einführen oder setzen wir sie alle voraus?
Ach so, also die IETF ist die Internet Engineering Task Force. Die ist eine Dachorganisation, die alles Mögliche macht, aber die man vornehmlich daher kennt, weil sie RFCs publiziert, da kommen wir gleich dazu, aber eine Untermenge von RFCs sind Internetstandards, sozusagen die Internetstandards. Ne? Wir kommen gleich dazu, dass nicht jeder RFC so ein Standard ist. WG heißt einfach nur Working Group, die IETF, die unterteilt sich so in so Untergruppen, die heißen eben Working Group und da finden sich, die können sich auch dynamisch formieren. Da gibt es einen Haufen Proports, da gibt es also Birds of a Feather Meetings und so. Jedenfalls können sich halt innerhalb der IETF so Interessensgruppen formieren und die können dann eben so RFCs auf den Weg bringen und die können dann von der IETF abgesegnet werden und dann werden da potenziell Internetstandards raus. TLS müssen wir, glaube ich, nicht ausbreiten, oder?
Naja, nee, ich glaube nicht.
Nee. Ich weiß auch gar nicht, wofür steht TLS? Habt ihr Abkürzung gerade nicht im Kopf?
Transport Layer Security?
Ah, ja, guter Punkt. Okay, also, wir hatten es in Folge 43 schon mal. Es geht darum, in TLS Postquantenkryptographie oder Postquantenverschlüsselung, es geht jetzt hier nicht um Signaturen zu etablieren. Dazu gab es zwei parallele Entwürfe. Der TLS Working Group, der eine sah vor, dass man dann ein hybrides System hernimmt, das hatten wir auch schon mehrfach im Podcast, also eine klassische Verschlüsselung mit einer Postquantenverschlüsselung kombiniert, sodass man als Angreifer beide brechen muss, um an die Daten zu kommen. Und der andere Draft ist einer, der pure ist, der halt sozusagen nur so ein modernes Postquantenverfahren nutzt.
Nur, dass wir es nochmal einmal explizit sagen, weil ich es jetzt auch gerade nicht so ganz auf dem Schirm habe. Wir reden hier aber gerade von Key Exchange, nicht von Verschlüsselung, oder? Was machen wir hier gerade?
Habe ich schlecht dargestellt. Also es geht um Key Exchange, worum es mir ging, ist, es geht nicht sozusagen um die Signaturen, die authentifizieren, mit welchem Server man hier gerade redet oder so, ne? Sondern es geht um die Key Exchange, ja, das war
Es geht um sicheren Schlüsselaustausch. Und dann nur noch als weitere Anmerkung, weil ich das Mikro gerade offen habe. Diese Diskussion, Hybrid oder nicht, die hat es ja auch an anderer Stelle gegeben und das BSI hat sich ja sehr prominent platziert und wir haben ja auch mit den zuständigen Leuten beim BSI darüber geredet. Die hatten auch diese Diskussion ja sehr eng im Blick und das BSI ist Team Hybrid. Ne?
Genau. Ich habe das BSI gar nicht drin, aber wir kommen noch so ein bisschen zu den Teams. Wie gesagt, wir haben über diese ganze Problematik in Folge 43 so ein bisschen gesprochen. Da ging es darum, dass Signal so ein hybrides Verschlüsselungsprotokoll auch ausgerollt hat. Und da haben wir eben auch diese Debatten der TLS-WG angesprochen, dass die eben diese beiden Drafts parallel vorangetrieben haben, Hybrid und Pure. Und dass insbesondere Daniel J. Bernstein, ab jetzt werde ich DJB sagen, da sehr scharf dagegen geschossen hat, gegen diesen Pure PQC-Draft, dass der sozusagen nur von der NSA oder nicht nur, aber maßgeblich von der NSA vorangetrieben werde, die IETF unterwandert habe, weil halt so viele aktuelle und ehemalige NSA-Mitarbeiter da in dieser Working Group der IETF sitzen und so und dass die da halt aus irgendwelchen sinistren Geheimdienstgründen diese Verschlüsselung wollen, die nur auf einem modernen Verfahren basiert und es nicht mit einem klassischen kryptografischen Verfahren kombiniert. Wenn euch die Details dazu interessieren, von damals sozusagen, ich werde es hier sozusagen nur auf den aktuellen Stand eingehen, dann haben die Kollegin Monika Ermert da einen sehr schönen Artikel zugeschrieben, packen wir in die Shownotes. Der Punkt damals war aber, dass viele Kritiker sich sehr stark daran gestört haben, dass sozusagen dieser hybride Ansatz und der reine PQC-Ansatz so als mehr oder weniger gleichwertig vorangetrieben wurden. Ne? Und insbesondere daran gab es eben viel Kritik. Inzwischen hat sich da einiges geändert und zwar wurde die hybride Variante standardisiert. Die ist jetzt noch nicht publiziert, aber die ist in der Queue dafür und die Debatten sind auch durch und so. Also das wird kommen. Und zwar als Post-Quantum Hybrid ECDHE MLChem Key Agreement for TLS Version 1.3. Und dieser Standard hat auch für eine seiner möglichen Verschlüsselungsoptionen, nämlich insbesondere Curve 25519 mit MLChem, ein Recommended Yes. Also in solchen TLS-Verschlüsselungsoptionen, stimmt gar nicht, hat mit TLS damit nichts zu tun. Also man kann an diese Standards ranschreiben, ob die IETF sozusagen das für eine allgemein gute Idee hält und das ist hier der Fall.
Und Curve 25519 wurde entwickelt von DJB.
So, das alles durch. Jetzt geht es um den Standalone MLChem, also den reinen PQC-Vorschlag. MLChem Post Quantum Key Agreement for TLS 1.3, der soll jetzt eben verabschiedet werden. Da soll Recommended No drin stehen. Und das soll auch, jetzt kommen wir zu den wichtigen Unterschieden, die vielleicht fein sind, aber halt doch relevant, das soll kein Standard oder Proposed Standard werden, sondern ein RFC mit dem Status Informational. Das heißt, das wäre schon ein Dokument, das die Working Group offiziell verabschiedet. Es gibt nämlich auch Independent Submission RFCs. Also jeder, der will, kann sozusagen so eine Independent Submission machen und kriegt noch eine Nummer für sein RFC und so. Das wäre hier aber nicht der Fall. Das wäre schon ein Dokument, das ganz offiziell die IETF TLS-WG verabschiedet hat. Da würde dann auch drüber stehen: This document is a product of the Internet Engineering Task Force. It represents the consensus of the IETF community. Also dieses Dokument ist ein Produkt der IETF. Es stellt den Konsens der IETF-Gemeinschaft dar. Aber es wäre eben ein rein informeller RFC und kein Standard. So. Kommen wir zum Konsens. Ne? Ich habe hier scheinbar das falsche Stichwort aufgeschrieben, ist egal, aber das Stichwort, was in Notizen stehen sollte, ist tatsächlich Konsens. Kommen wir zum Konsens. Ne? Die IETF macht nämlich keine Abstimmung im Sinne von, wenn es darum geht, ob so eine Working Group ein Dokument verabschiedet oder nicht, melden sich halt die Mitglieder der Working Group und dann wird durchgezählt. Schon allein deswegen, weil sozusagen allen, die wollen, offen steht, sich an solchen Working Groups zu beteiligen und eben auch, weil ganz explizit nicht der Sinn davon ist, dass halt sozusagen die zahlenmäßige Mehrheit sich durchsetzt, sondern die beste Lösung soll sich durchsetzen. Ne? Deswegen sucht die IETF einen Konsens oder zumindest, wenn sie den nicht erreichen kann, einen groben Konsens, rough consensus. Ne? Was das genau ist, ist eine gute Frage. Es gibt da natürlich einen RFC dazu. Der ist schon ziemlich alt. 2418 hat der als Nummer. Und da steht drin, ich übersetze mal, der IETF-Konsens erfordert nicht, dass alle Teilnehmer zustimmen, obwohl dies natürlich bevorzugt wird. Im Allgemeinen soll sich die dominante Meinung der Arbeitsgruppe durchsetzen. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Dominanz nicht auf der Grundlage von Volumen oder Persistenz zu bestimmen ist, sondern vielmehr auf der Grundlage eines allgemeineren Eindrucks der Übereinstimmung. Also es soll halt nicht der gewinnen, der am lautesten schreit oder am meisten Leute rekrutieren kann, sondern die Idee, von der die meisten Leute, die irgendwie Ahnung und Relevanz haben, überzeugt sind. Ne? Das ist halt schon alles ziemlich wischiwaschi. Es wird auch immer wieder, es gibt Informational RFCs, die das weiter spezifizieren und so, aber die sind halt auch nur informational. Klar ist jedenfalls, es geht hier nicht nur ums Stimmenzählen und klar ist auch, dass der Leiter so einer Working Group da relativ viel Hoheit drüber hat, weil der oder die stellt eben fest, ob Konsens vorliegt. Ne? Dann kann man das natürlich, wenn die dann sagen, es gibt hier Konsens und dann gibt es Geschrei, dann kann man dagegen vorgehen und da gibt es verschiedene Gremien, durch die das eskalieren kann und so. Aber eigentlich ist eben die Idee, man behandelt alle Argumente entweder so, dass die Seite, die die Argumente vorbringt, sagt, ja, jetzt ist es gelöst. Oder zumindest so, dass halt der Konsens der Arbeitsgruppe ist, ja, wir sehen dieses Argument, lassen das Dokument aber aus folgenden Gründen trotzdem so oder so. Ne? Also es geht nicht darum, dass niemand mehr irgendwie Kritik übrig hat, aber es geht halt schon darum, so dass die Gemeinschaft sozusagen sich nicht bitter darüber streitet, wie das jetzt auszusehen hat. So, jetzt lief der Last Call zu diesem MLChem Post-Quantum Key Agreement bis zum 8. Juli. Das ging schon damit los, dass der Aufruf zu diesem Last Call gesagt hat, bitte antworten Sie auf diesen Aufruf und geben Sie an, ob Sie die Veröffentlichung eines Dokuments unterstützen, in dem ein eigenständiges MLChem angegeben ist. Bitte verzichten Sie auf weitere Diskussionen zu diesem Thema, da die meisten Argumente mehrfach diskutiert wurden. Das ist auch, ja.
Aber wenn ich jetzt was habe, wo alle aufgerufen sind, ihre Meinung abzugeben, aber die Meinung darf eigentlich nur Ja oder Nein sein. Mir fällt das das Wort auf der Zunge, wie ich das bezeichnen würde. Ist das möglicherweise eine Abstimmung?
Es klingt schon sehr nach einer Abstimmung. Ne? Also ich bin auch ehrlich gesagt, dieser ganze Prozess, dazu kommen wir gleich, der strapaziert halt schon deutlich die Art und Weise, wie die IETF arbeiten will. Und ich glaube, dass es ein Stück weit halt eine Fiktion ist, dass sie nicht abstimmen, sondern irgendwie Konsens oder groben Konsens erreichen. Und ich glaube, hier sieht man schon sehr deutlich, dass es da eben sich auch um eine Fiktion handelt. Ne? Jedenfalls kam es halt, wie es kommen muss. Also wie gesagt, diese Working Group, die streitet sich ja schon länger darüber, als es überhaupt darum ging, ob dieses Dokument überhaupt in der Arbeitsgruppe behandelt wird und so. Ne? Wie gesagt, wir haben einen Artikel von Monika dazu, wenn euch das interessiert. Aber jetzt war halt der Last Call. DJB hat dann öffentlich dazu aufgerufen, weil jeder darf ja bei der IETF mitmachen, das ist auch regelkonform, ein Nein-Stimmen abzugeben. Was in so einem Konsensding irgendwie keine große Rolle spielen sollte, aber in einem Konsens Konsens durch ich zähle, sozusagen wer Ja und wer Nein sagt, halt schon eine Rolle spielt. Der Effekt war halt, dass auf der Mailingliste dann plötzlich Hinz und Kunz aufgeschlagen sind, die man da vorher noch nie gesehen hat und die einfach nur Nein gestimmt haben.
An dieser Stelle möchte ich gerne ausdrücklich anmerken, auf dieser Mailingliste habe ich weder Nein gestimmt noch irgendwas anderes. Ich lese die nur.
Ach so, ja, aber du tauchst schon ganz gern auf Mailinglisten. Na, egal. Also, verschiedene Leute, die man noch nie vorher gesehen hatte, ohne dass sie nötigerweise Hinz oder Kunz heißen müssen. Haben da jedenfalls einfach gesagt, nein, ne, die Befürworter dieses Dokuments haben dann gesagt, naja, das sind jetzt alles irgendwelche Jünger von DJB, die keine Ahnung haben, aber halt einfach blind tun, was er sagt. Und er hat gesagt, schreibt dahin und sagt nein. Das ist teilweise sicher nicht falsch. Da gab es auch wirklich einige Leute, die halt einfach offensichtlich nicht korrekt informiert waren, also die dann gesagt haben, nein, please adopt a hybrid approach, worauf die Antwort kam, so, ja, haben wir schon, der ist schon verabschiedet, darum geht's nicht, ne? Es haben sich da aber halt auch durchaus neue Leute, also Leute auf dieser Mailingliste gemeldet, die vorher auf dieser Mailingliste nicht unterwegs waren, die aber sehr viel Ahnung von Kryptographie und von den Problemen haben, ne? Um zu beurteilen, ob da jemand sozusagen mit guten Argumenten oder mit wohl überlegt Nein sagt oder halt einfach nur Nein sagt, weil DJB gesagt hat, sagt er mal Nein, müsste man halt Argumente austauschen. Das war ja explizit nicht erwünscht. Ne? Eigentlich sollte man ja nur, ich unterstütze das oder ich unterstütze das nicht schreiben. Jedenfalls haben sich dann wiederum die Gegner darüber aufgeregt, dass jetzt sozusagen pauschal jede Nein-Stimme irgendwie abgewertet wird, unter der sozusagen unbelegten Behauptung, dass die Person keine Ahnung habe. Ne? Währenddessen hat DJP ellenlange Mails an diese Mailingliste geschrieben, über alles Mögliche und wo er halt auch wieder mal diversen Leuten diverse Dinge unterstellt hat. Dafür wurde er schon mehrfach ermahnt und moderiert und so weiter. Und es wurde auch diesmal wieder moderiert. Das heißt, seine Nachrichten gingen nicht mehr direkt an die Mailingliste, sondern wurden halt irgendwie innerhalb von 2 Arbeitstagen, dann hätten die bearbeitet werden sollen. Und das Ganze halt in dem Last Call, also in dem Ding mit einer Deadline, wo sozusagen die Diskussion eigentlich sein soll, gibt es jetzt hier einen Konsens oder nicht. Und einer der lautstärksten Kritiker wird halt moderiert und ab dann ging das halt ziemlich den Bach runter. Ne? Ich erspare euch wirklich, also es ist teilweise Kindergarten, was da abgegangen ist. Ne? Man möchte nicht glauben, dass das erwachsene Menschen sind. Persönliche Anfeindungen, Rumgetrolle, wilde Unterstellungen, Verallgemeinerungen von beiden Seiten, möchte ich betonen. Ne? Ich habe das für euch gelesen, damit ihr das nicht lesen müsst. Das meine ich ernst. Das waren knapp 800 Mails. Das ist also echt kein Spaß gewesen, diesen ganzen Schmarrn zu lesen. Aber da waren halt auch immer wieder recht interessante Sachen drin. Und deswegen bin ich dann da auch letztendlich dran geblieben und dachte mir, das wäre schon Thema für den Podcast. Ne? Und es ging nochmal durch so ein paar Sachen durch, die da aufkamen. Ne? Und das Erste, was natürlich war, ist, kann man MLChem trauen? Enthält es eine Backdoor? Ne? Und das ist auch, was immer wieder dann diskutiert worden ist. Sehr viele Leute trauen halt der NSA und anderen Geheimdiensten sowas zu. Ja, auch nicht ohne Grund. Ne? Das wurde, was auch immer und immer wieder dann aufkam in der Mailingliste, ist DualEC-DRBG, also dieser Random Bit Generator, den die NSA unterwandert hatte. Und natürlich auch diverse andere Aktionen, die die NSA in der Vergangenheit so betrieben hat, von denen man mittlerweile weiß. Und eben auch immer wieder, dass halt schon einige Leute, die in dieser Working Group irgendwie aktiv sind, halt der NSA irgendwie zugerechnet werden können oder nicht können, je nachdem, wie man sieht, hängt halt auch vor den einzelnen Leuten ab. Ne? Dazu müsste man vielleicht auch sagen, dass es meines Wissens nach Ansicht der ETF sozusagen egal ist. Ne? Es geht um Technical Merit und Running Code. Also es geht darum, ob eine Idee technisch sinnvoll ist und ob es Implementierungen davon gibt, die funktionieren. Nicht darum, ob jetzt ganz viele Geheimdienstleute das wollen oder nicht wollen oder so. Trotz allem hat sich da niemand mit sinnvollen Argumenten gemeldet, dass es eine Hintertür in MLChem gäbe. Ne? Also das glauben scheinbar auch die stärksten Kritiker nicht. Das ist auch ziemlich unplausibel. Von Sophie Schmieg, die eine starke Befürworterin ist, muss man sagen, gibt es einen Blogpost dazu, wo sie darlegt, warum es auch sehr unplausibel ist, dass in MLChem eine Hintertür stecken kann. Ne? Also der kann natürlich kaputt sein, in dem Sinne, dass es da irgendeinen Fehler gibt, den nur die NSA kennt oder so, aber das ist ja normalerweise nicht etwas, was ein Geheimdienst will. Was ein Geheimdienst will, ist eine Nobus-Backdoor, also ein Nobody-But-Us-Backdoor, dass man also sozusagen irgendeinen Trick kennt, mit dem man diesen Schlüsselaustausch aushebeln kann. Und wenn man dieses Geheimnis aber nicht kennt, weil man der Geheimdienst von China ist oder so, dann ist es halt ein sicheres Verfahren. Na, weil ein Verfahren, das halt einfach kaputt ist, hat halt das große Risiko, dass nicht nur die NSA weiß, dass es kaputt ist, sondern auch andere Leute wissen oder es herausfinden können. Und es ist eben sagt zumindest Sophie Schmieg, nicht möglich, einfach informationstheoretisch, dass in MLChem so eine Nobody-But-Us-Backdoor drinsteckt, Hintertür drinsteckt. Wir tun den Blogpost auch in die Shownotes, wenn es euch interessiert. Ne? Gegen Ende der Diskussion, das mache ich jetzt hier auch nur relativ knapp, kam dann eine längere Debatte auf um einen Hashing-Schritt, der nämlich in Kyber drin war. Also Kyber ist im Prinzip dasselbe wie MLChem, ne? Aber es ist im Zuge der Standardisierung leicht angepasst worden und eben auch umbenannt worden. Und Kyber hatte da so einen zusätzlichen Hashing-Schritt, der insbesondere vor so sehr speziell kaputten Zufallsbit-Generatoren wie eben dem Dual-EC-DRBG der NSA geschützt hat. Das NIST hat, als es Kyber standardisiert hat und der MLChem daraus gemacht hat, diesen Schritt rausgenommen, weil das angeblich ein bisschen bei der Implementierung hilft, ne? Weil das ein relativ schwacher Schutz war, der nur vor auf eine ganz bestimmte Art kaputten Random Number Generators schützt, ne? Und wer halt einen kaputten RBG im Einsatz hat, der hat an 1000 Stellen sehr große Probleme. Da hilft es so, also da ist die richtige Lösung, einen guten RBG herzunehmen und nicht jetzt dieses eigene Verfahren irgendwie mit so einem in manchen Fällen möglicherweise wirksamen Schutz auszustatten. Das Gegenargument dazu war dann wieder, naja, kann man diesen möglicherweise wirksamen Schutz nicht trotzdem mitnehmen, der schadet ja nichts, ne? Soweit ich die Debatte beurteilen kann, spricht da nicht viel dagegen, außer halt, dass es jetzt überhaupt nicht die Debatte war, wie MLChem zu beschaffen sein hat, sondern darum, ob halt TLS so eine reine MLChem-Schlüsselaushandlung unterstützt. Ne? Das heißt, wenn man sowas haben wollte, dann müsste man halt irgendwie an den NIST-Standard zu MLChem ran. Wenn man sich darum sorgt, dann betrifft es ganz genauso halt auch den hybriden TLS-Standard, der also MLChem mit einer klassischen Verschlüsselung kombiniert, ne? Da hat sich irgendwie keiner dran gestört. Also das hatte schon sehr stark, dass das jetzt aufkam, hatte schon sehr stark den Geschmack eines Ablenkungsmanövers, das irgendwie jetzt nur ins Feld geführt wird, weil man alles ins Feld führt, was einem irgendwie einfällt, um diesen Standard zu verhindern oder diesen RFC zu verhindern. Sage ich selber schon Standard. Kommen wir gleich dazu. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum wollen die das? Ist reines MLChem irgendwie besser als ein hybrides Verfahren? Das hat interessanterweise auch niemand behauptet, wenn ich mich richtig entsinne. Die Befürworter glauben schlicht, dass ein reines MLChem halt gut genug ist. Und sie wollen es primär aus Compliance-Gründen. Es gibt da wohl so verschiedene Sachen, wo es halt irgendwie praktisch wäre, ein reines MLChem zu haben. Es gibt einige Geheimdienste, also wieder insbesondere die NSA und GCHQ, die sagen, sie wollen intern ein reines MLChem haben und so. Da ist so ein bisschen unklar, warum eigentlich. Das Gegenargument ist völlig wurscht, ne? Die wollen das haben, also sollen sie halt einen RFC dafür kriegen. Eine Vermutung, die ich ganz interessant finde, ist, dass die intern teilweise die Anforderungen haben, dass Sachen, die besonders schützenswert sind, zweifach verschlüsselt werden. Also nicht mit einem hybriden Verfahren, das irgendwie kombiniert ist, sondern wirklich einfach mit zwei völlig unabhängigen Verfahren doppelt. Ne? Und dass man dafür halt ein reines MLChem haben will, weil das wollen sie kombinieren mit irgendeinem anderen Verfahren, um das es hier nicht geht und das vielleicht auch niemand außerhalb der NSA kennt oder hernimmt. Aber das wäre ein für mich technisch nachvollziehbarer Grund, warum man sagt, ich will aber nichts irgendwie hybriden Kram haben, ich will ein reines MLChem haben. Weil ich benutze es nur als zusätzliche Hülle. Ne? Eine Debatte, die auch immer wieder aufkam, die interessant ist, ist, ob MLChem jetzt eigentlich sozusagen, also ob man der Sache vertrauen sollte, ist die ausreichend geprüft. Ne? Und da gibt es keine richtige Antwort drauf. Ne? Also die Frage ist halt, ist das Verfahren alt genug und er beforscht genug, um ihm zu vertrauen? Und die Meinungen gehen einfach auseinander. Ne? Es ist halt auch einfach Ansichtssache, wann genug genug ist. Ne? Es gibt Leute, die sagen, MLChem ist vergleichsweise neu und deswegen sollte man ihm nicht trauen. Dann sagen die Gegenstimmen, stimmt doch gar nicht, es ist Jahrzehnte alt. Dann heißt es ja schon, aber wurde halt jahrzehntelang nicht so gut beforscht. Und dann heißt es, naja doch, aber die Klasse von Problemen wurde schon beforscht. Bla 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 bla. Letztendlich ist es halt Ansichtssache. Also das ist auch, glaube ich, was, wo, wenn ihr mit sowas irgendwie zu tun haben wollt, ihr einfach selber halt eine Meinung bilden müsst. Seid ihr der Meinung, das ist jetzt alt genug? Ne? Ein Argument gegen so einen reinen Standard ist zu sagen, naja, der hybride Standard ist grundsätzlich sicherer, ne? Also, weil der kombiniert einfach zwei Verfahren. Das heißt, völlig egal, wie sicher oder unsicher MLChem ist, der hybride Standard ist mindestens so sicher, wenn nicht sicherer. Da fand ich ein ganz interessantes Argument von Sortok, den wir, glaube ich, auch schon mehrfach im Podcast erwähnt haben. Also so ein Blogger. Das
ist der mit dem Fell.
Das ist der mit dem Fell, genau. Ein Furry-Blogger, der sehr viel mit Kryptografie macht, der aber eben auch, also und entsprechende Ahnung davon hat. Das fand ich ganz interessant. Der sagt, naja, eigentlich ist es keine sonderlich konsistente Sicht sozusagen als als Gürtel- und Hosenträgerkombination ein hybrides Verfahren haben zu wollen, weil wenn Quantencomputer kommen oder also an dem Punkt, an dem sie vorhanden sind, ist das klassische ECC-Verfahren wertlos. Ne? Das heißt, da schützt dann nur noch MLChem. Und wenn man jetzt der Meinung ist, MLChem ist nicht gut genug, dann hat man ein Problem. Wenn man der Meinung ist, MLChem ist gut genug, dann kann man es ja auch gleich in diesem Pure MLChem nutzen. Ne? Wenn man der Meinung ist, MLChem ist nicht gut genug, dann müsste man jetzt eigentlich so eine Art, also entweder ein hybrides Verfahren aus zwei verschiedenen Postquantum-Verfahren bevorzugen oder so eine Art Triple-Hybrid, also irgendwie zwei verschiedene Postquantum-Verfahren und ECC oder so. Logisch konsistent ist die Sicht halt, wenn man sagt, naja, Quantencomputer kommen eh nicht. Das heißt, mir reicht eigentlich ECC, aber es gibt halt andere Leute, die glauben, Quantencomputer kommen, die liegen falsch, aber ich will trotzdem mit denen Daten austauschen. Deswegen will ich ein hybrides Verfahren. Na, dann sind die glücklich und ich bin glücklich. Oder man sagt, ja gut, ich glaube schon, dass Quantencomputer irgendwann kommen, aber halt noch nicht jetzt gleich. Und wenn sie kommen, bis dahin habe ich sicher genug Vertrauen in MLChem aufgebaut, weil es halt noch irgendwie Jahre länger im Einsatz war. Und alle Sachen, die ich jetzt damit schützen will, sind bis dahin dann irrelevant geworden. Also dass halt so eine Harvest Now, Decrypt Later Attacke mir egal sein kann. Ist schon ein relativ spitzer Fall. Ne? Also da finde ich, hat er schon einen Punkt. Man muss sagen, naja, wenn man MLChem nicht ausreichend vertraut, wie sicher bist du dir denn, wie viel Zeit du noch hast, wo die Quantencomputer da sind und du halt de facto dann MLChem vertrauen musst, weil die Quantencomputer ECC auseinandernehmen.
Also ne? Die Stimmen sagen ja so irgendwas in der Region von 2 bis 3 Jahren. Ne? So, woran sind wir mittlerweile bei 2029 oder so?
Ja, wobei das natürlich schon Stimmen sind von Firmen, die
Geld damit verdienen wollen.
Genau. Also weiß ich nicht. Aber das Argument ist ja nicht, würde ich darauf wetten, dass die in 2 Jahren da sind, sondern sozusagen würde ich die Sicherheit meiner Daten darauf verwetten, dass sie in 2 Jahren nicht da sein werden. Ne? Naja, also fand ich schon eine relevante Überlegung. Ne? Ein großer Streitpunkt war, ob so ein RFC, also wenn man sagt, naja, Pure MLChem ist irgendwie halt die schlechtere Variante, die Leute sollten Hybrids hernehmen, ob dann die Verabschiedung so ein RFCs die Nutzung von reinem MLChem wahrscheinlicher macht. Und das Gegenargument ist, nee, das ist nämlich kein Standard. Der hybride Ding, das ist ein Standards-Track-Document, Proposed Standard. Dieser Pure MLChem ist ein Informational Document. Das Gegenargument dazu ist wiederum, ja, aber die meisten Leute kennen den Unterschied überhaupt nicht. Die sagen halt, RFC ist ein Internetstandard.
Aber das ist echt, also meine Güte, ja, gut.
Naja, oder ihnen ist der Unterschied egal. Das wurde dann auch sozusagen on-list bestätigt, weil sich das Canadian Center for Cybersecurity gemeldet hat und gesagt hat, ich übersetze auch wieder, wir hoffen, dass es als RFC veröffentlicht wird. Allgemein empfehlen wir nicht das eine gegenüber dem anderen, also Pure MLChem versus Hybrid, da es sich um anwendungsfallspezifische Entscheidungen handeln kann. Ne? Also dieses ganze Ding, dass die IETF halt hingeht und sagt, ja, das eine ist halt besser als das andere, wir wollen schon für beides RFC haben, aber der eine ist halt recommended, der andere nicht und der eine ist ein Standard und der andere nicht. Und dann geht halt eine nicht ganz irrelevante Behörde hin, wie dieses Canadian Center for Cybersecurity und sagt, pff, das ist total egal, wir finden die ungefähr gleichwertig und deswegen hätten wir gerne für beide ein RFC. Ne? Und was für eine Art von RFC ist uns wurscht.
Vielleicht implementieren die ja auch RFC 1149 aus dem Jahr 1990. Das ist nämlich der Standard für die Übertragung von IP-Datagrammen über Luft.
Avian Carriers.
Avian Carriers, ich weiß nicht, fliegende Träger, also sprich über Brieftauben, ist meines Erachtens nach nie im Feld wirklich implementiert worden. Ich weiß nicht genau, ob es Referenzimplementationen gibt, aber vielleicht gibt es in Kanada ja. Die haben ja auch Distanzen zu überbrücken, also das kann sich schon lohnen dort.
Genau, ja. Also war jedenfalls Wasser auf die Mühlen derjenigen, die auf der Liste sagen, so, das ist vollkommen wurscht, ob das informational ist oder nicht. Die Tatsache, dass die IETF da einen RFC verabschiedet, wirkt als Gütesiegel. Ne? Das Gegenargument war dann wiederum, ja, aber es geht hier um TLS. Da wird das Verfahren eh zwischen Client und Server ausgehandelt. und keine Seite kann der anderen PureMLChem aufdrücken. Ne? Das heißt, wenn ihr das nicht für gut haltet, dann konfiguriert einfach euren Client so, dass der das halt nicht nimmt. Dagegen ist da wiederum das Argument gewesen, ja, dass die meisten Leute überhaupt nichts an ihrem Client rumkonfigurieren, sondern halt das nehmen, was Libraries eingebaut haben. Und wenn es ein RFC gibt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sowas halt eingebaut ist und dann, dass es hergenommen wird. Ne? Dieser Zug ist allerdings eh schon abgefahren, in dem Sinne, dass alle möglichen Libraries, Boring SSL, Open SSL, Rust TLS, weiß nicht, wie man das ausspricht. Also die haben das T von Rust und das T von TLS kombiniert.
Ja, wir haben es verstanden. Der Witz wird nicht lustiger, wenn man den erklärt.
Sorry. Bouncy Castle, Wolf SSL, was auch immer. Alle möglichen Libraries haben das eh schon eingebaut. Ist ja auch naheliegend, weil wenn ich einen hybriden Standard implementieren will, dann muss ich ja für den MLChem implementieren. Und dann ist es halt super easy, auch den Pure Standard auch noch zu können. Ne?
Also nochmal ganz klar zu sagen, diese Libraries, die du aufgezählt hast, unterstützen sowohl den hybriden als auch den Mono-MLChem-Ansatz. Beides.
Also habe ich jetzt nicht geprüft, aber ich gehe schwer davon aus, dass die alle den Hybriden auch unterstützen. Ne? Hier ging es jetzt nur darum, dass sie den Pure-MLChem unterstützen, aber wie gesagt, der Hybride, der ist ja ein Standard und so. Oder er wird bald ein Standard sein. Dagegen war wieder das Argument so, ja, die haben das halt eingebaut, weil es halt einfach ist, das einzubauen. Die haben das aber eben nicht als Default drin. Das heißt, ich muss als Library-Nutzer schon hingehen und das absichtlich anschalten. Ne? Also ich glaube, da liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte. Ne? Ich denke, es macht einen Unterschied, ob was informational ist oder nicht. Oh, dieses Recommended Yes, No, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Relevanz hat. Ne? Aber es ist natürlich schon so, dass viele Stellen nicht genau hingucken und einfach nur wissen wollen, gibt es dazu einen RFC oder nicht. Ne? Was ein allgemeines Problem ist. Ich glaube, es ist ein allgemeines Problem. Ne? Also man sollte gucken, was für eine Art von RFC ist das. Insofern, das fällt einem halt hier auf die Füße, aber das betrifft beileibe nicht nur diesen Standard. Oder nicht nur dieses potenzielle Standard könnte sein Problemfeld. Dann kam eine interessante Debatte auf, nämlich soll die ETF überhaupt RFCs publizieren, wenn sie für schlecht hält? Ne? Und einerseits ist es so, dass die ETF ganz explizit keine Protokollpolizei ist. Es gibt einen RFC 8962, der sagt, wer die Protokollpolizei ist. Der ist aber vom 1. April. Der ist übrigens auch informational. Wie es eben ab und zu so RFCs, ich glaube, der Avian Carriers RFC ist auch vom 1. April. Ne? Also ja. Es gibt ab und zu so.
Aber der ist experimental, nicht informational.
Ah, okay. Naja, gut. Also wie auch immer. An sich oder ganz offiziell sozusagen außerhalb von April-Scherzen sagt eben die ETF, sie sind nicht die Protokollpolizei, sie standardisieren Dinge. Sie schreiben den Leuten nicht vor, was sie hernehmen sollen oder nicht. Ne? Und wenn was de facto halt genutzt wird, dann soll man es auch standardisieren. Ne? Also wenn es, da gibt es auch sozusagen alte Meinungen von relevanten ETF-Größen dazu, dass wenn halt was im Einsatz ist, dann hat man es lieber mit einem gemeinsamen Standard im Einsatz, als dass man halt sagt, das ist eine schlechte Idee. Wir standardisieren das nicht und dann hat man diese schlechte Idee halt in leicht abweichenden Implementierungen im Einsatz. Das ist strikt schlechter. Ne? Andererseits ist es natürlich so, dass Dinge, von denen die ETF aktiv nicht überzeugt ist, halt auch, also auch unterbunden werden. Ne? Zum Beispiel rät RFC 6194, habe ich rausgesucht, explizit davon ab, SHA-1 herzunehmen. Ist ja auch ein guter Ratschlag. Und RFC 7465 hat explizit verboten, RC4 herzunehmen, weil es halt auch kaputt ist. Ne? Insofern auch da schöne Idee, dass die ETF keine Protokollpolizei ist, aber natürlich standardisiert oder fasst man nicht alles in den RFC ab, egal wie behämmert die Idee ist. Ne? Die Frage ist, warum die Befürworter unbedingt diesen RFC haben wollen. Ne? Die sagen, ja, sie wollen halt eine Referenz haben, damit verschiedene Implementierungen sinnvoll kooperieren können und sich halt an irgendwas orientieren können. Die Gegenfrage wäre, warum brauchen sie dazu unbedingt einen von der IETF stammenden RFC? Warum reicht nicht so eine Independent Submission? Da habe ich auch kein wirkliches Gegenargument gehört. Das war mehr so, naja, es geht hier um TLS. Wir haben uns halt an die TLS Working Group gewandt und die hat das Dokument angenommen. Und deswegen ist es halt jetzt ein Dokument von der Working Group. Muss aber auch sagen, also die Gegner argumentieren einerseits sozusagen, dass von einem RFC so eine Gütesiegel ausgeht. und argumentieren dann andererseits, der sollte aber sozusagen eine Independent Submission sein, das beißt sich so ein bisschen. Also wenn ich glaube, dass die Leute eh alle RFCs über einen Kamm scheren, dann gewinne ich ja auch nicht viel, wenn ich sage, das ist jetzt aber kein IETF-RFC mehr, das ist eine Independent Submission-RFC. Was lernen wir jetzt aus all diesen Sachen? Erstens mal keine Ahnung. Ich wollte eigentlich heute noch gucken. Ich habe es aber, also heute ist der 15. Juli. Ich habe bis gestern 14. Juli gelesen. Da stand das offizielle Ergebnis, ob denn nun nach Ansicht des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden Konsens herrscht, noch aus. Ne? Das heißt, wir wissen nicht, was jetzt das Ergebnis von all dieser Sachen ist.
Schrödingers Konsens.
Ja, genau. Ich gucke mal nachher vielleicht live nach, ob es zufälligerweise in den letzten paar Stunden entstanden ist. Ich würde davon ausgehen, dass in der einen oder anderen Weise dieses Ding kommt, also sozusagen Pure MLChem in TLS, ob das jetzt dann als Informational RFC oder sonst wie wird, ne? Es scheint auch sozusagen technisch eher egal. Also irgendwie hat niemand ernsthaft Zweifel, dass MLChem sozusagen böswillig kaputt ist. Die Quantencomputer rücken näher. Wenn MLChem jetzt irgendwie doch halt sich als fatal sozusagen unabsichtlich kaputt erweist, dann haben wir Probleme auch mit dem hybriden Verfahren und müssen da irgendwie runter und auf was anderes. Ne? Was mir auch ziemlich sicher scheint, ist vollkommen egal, ob jetzt Konsens festgestellt wird oder nicht, das Geschrei wird groß sein und zwar eben nicht nur das Geschrei von Querulanten, sondern schon auch, also es gab schon auch noch sozusagen relevante Gegner mit fundierten Kontermeinungen. Insofern, also das ist halt bestenfalls ein sehr grober Konsens, der da herrscht, wenn sozusagen das Geschrei losgeht, sobald der Konsens verkündet wird. Und man sieht halt auch, dass diese Working Group brutal zerstritten ist und echt diesen ganzen ETF-Prozess an seine Grenzen bringt, wenn nicht darüber hinaus. Das haben auch mehrere Teilnehmer bemerkt, die sich sozusagen immer wieder darauf hingewiesen haben, was das hier eigentlich für Zustände sind und was für vollkommen inakzeptable persönliche Attacken und sonst was hier gefahren wird. Ne? Möglicherweise fallen aus unter anderem dieser Diskussion halt auch Updates zu diesem IETF-Konsens raus, dass die IETF sagt, wir müssen da nochmal ran, wir müssen irgendwie klarstellen, wie ist Konsens beschaffen und wie darf er festgestellt werden und wie nicht und so. Ne? Was sich halt auch gezeigt hat, das war also das Letzte, was ich ganz lustig fand teilweise, diese Lager, ob man jetzt ein reines MLChem in TLS haben will oder nicht, die gibt's halt nicht nur in der IETF, die durchziehen offenbar die Community. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass sich auf der Mailingliste Rob Hunter gemeldet hat, vom niederländischen Innenministerium. Der hat gesagt, er glaubt, dass die EU hybride Verfahren bevorzugen wird, dass die USA dagegen reine, also pure MLChem bevorzugen wird. Da ist, denke ich, plausibel. Ne? Daher fordert er die Publikation des RFCs, damit die Hersteller halt endlich Produkte machen können, die sowohl das eine und das andere unterstützen, in dem Fall für das eine und für das andere ein RFC gibt, damit man mal allgemein endlich mit der PQ-Migration vorankomme. Schneller. Ne? Ihm geht es nicht schnell genug. Er hat Angst, dass die Quantencomputer um die Ecke rücken. Auch auf der Liste hat sich Fabiana die Dapiev gemeldet. Der ist der Teamleader Post-Quantum Cryptography von der EU-Kommission. Der hat im Prinzip Ersteres bestätigt, die EU vertraut Pure MLChem nicht ausreichend, sie wird Hybrids bevorzugen. Und genau deswegen will er nicht, dass der RFC publiziert wird, denn ich übersetze wieder, selbst die bloße Veröffentlichung eines RFC, in dem tatsächlich steht, dass etwas anderes bevorzugt wird, da bezieht er sich auf dieses Recommended None, scheint in diesem kritischen Moment des kryptografischen Übergangs, in dem sich viele noch vorbereiten, eine schwache Strategie zu sein. Ich glaube nicht, dass es an der Zeit ist, RFCs mit Spezifikationen zu haben, die man standardmäßig nicht verwenden sollte. Also, da sind zwei Leute, die sozusagen einander füreinander relevant sind, weil der eine halt in der EU sitzt und der andere von der EU kommt, die sozusagen auch zu der Faktenlage die relativ gleiche Meinung zu haben scheinen, aber halt komplett konträre Schlüsse draus ziehen, ob man jetzt diesen RFC publizieren sollte oder nicht. Und das wird halt, glaube ich, auch nicht weggehen, unabhängig davon, ob jetzt die ETF hier einen Konsens feststellt oder nicht.
Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ich mal ein Thema in diesem Podcast folgendermaßen für mich subsumiere. Ich würde sagen, wir lassen den Markt das regeln.
Da habe ich eine kleine, relativ irrelevant gewordene Partei für dich, da könntest du eintreten.
Die TLS? Oder die SSL, die ist irrelevant geworden. TLS nutzen wir ja noch, denn ich habe gerade beim Scrollen gesehen, ich habe nämlich auch auf der Liste gerade noch rumgescrollt, während du deinen kleinen Monolog gehalten hast und habe versucht, den Konsens zu finden, ob der jetzt schon announced wurde, aber es wurde unterdessen irgendwie announced, dass der TLS 1.3 jetzt ein Proposed Standard ist, was mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich hätte gedacht, das ist schon seit Ewigkeiten. Aber irgendwie, die Mühlen mahlen da offensichtlich langsam oder manchmal langsamer. Anyway, das war jetzt lang und es ist ja nur wirklich ein mini Ausschnitt von der gesamten Diskussion. Ich habe ganz ehrlich, ich mache mal ein bisschen Transparenz in unseren Themenfindungsprozess. Als wir letzte Woche darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, ich kann mir das nicht alles durchlesen, da bin ich 2 Tage mit beschäftigt, weil wenn man so einen Mega-Thread, der ja in wer weiß wie viele Subdiskussionen ausfasert, manuell, also ohne Zuhilfenahme eines LLM oder irgendeiner anderen automatisierten Zusammenfassung lesen will, da wird man, ohne ein besseres Wort dafür zu kennen, komplett rammdürsig. Also vor allem, wenn sich dann die ganzen DJBs und wie sie alle heißen, miteinander auch ja in diesen mit diesen Befindlichkeiten behaken, die extrem viel Kontextwissen auch noch voraussetzen. Dann sagt Sophie Schmieg sowas oder schreibt sowas wie, ja, wie ihr ja alle wisst, habe ich im Jahr 2024 schon sehr deutlich gesagt, dass X. Und dann muss man erstmal 2 Jahre zurückscrollen, um diese Diskussion von vor 2 Jahren nochmal aufzusammeln. Das sind dann nochmal 450 E-Mails. Also vielen Dank, dass du dieses Thema eingesammelt hast. Ich hoffe, wir haben es nicht nochmal in den nächsten Monaten genau in dieser Breite wieder vor der Brust. Also das ist ja schon, also das endet ja auch gerade immer noch nicht. Ne? Also es gibt ja auch von heute schon wieder, ich weiß es nicht, ein Dutzend Posts oder sowas auf der Liste, die fast alle zu Draft, ETF, TLS, MLCAM sind oder zu den Nebenthemen. Also es gibt ja jetzt auch schon eine weitere Diskussion über die Prozedur. Ne? Also es gibt einen Thread, der hat sich entwickelt aus der Antwort auf eine Mediationsanfrage. Also da hat sich jemand beschwert und jetzt ist das inzwischen ein Thread, der so einer Generalabrechnung mit den Protokollen und den Gepflogenheiten der IETF aufmacht. Wo einer schrieb, das habe ich zufällig gerade gesehen, ja, das ist ja auf sehr viel mediales Interesse gestoßen und jetzt müssen wir da mal ran, so sinngemäß. Du hast ja auch schon sowas Ähnliches gesagt. Also es ist wirklich, du kommst vom Hundertsten ins Hunderttausendste. Es ist ein Traum. Also
genau, also ich habe euch das halt auch versucht zu ersparen, weil das, also wirklich, ich finde, es tut nichts zur Sache und es ist ermüdend, diese ganzen persönlichen Sachen, die halt in dieser Diskussion auch aufkamen, ne, und Anfeindungen und also bis runter auf irgendwie, dass man einander die grammatikalischen Fehler aus den E-Mails zuzelt und dann irgendwie vorhält und so, also wirklich Kindergarten, ne, bringt uns halt hier nicht weiter. Ich fand die inhaltlichen Debatten teilweise recht erhellend, ne, und es fand es halt auch sozusagen eine gute Gelegenheit, mal diese IETF-Prozesse und wie sie halt eventuell auch ganz gewaltig knirschen können, mal hier in den Podcast zu heben, weil die sind halt sicherheitsrelevant. Ne? Also das spielt eine Rolle, wie so ein RFC zustande kommt und was dann da drin steht und so.
Ja, also das ist ein Traum. Früher hätten wir das im Usenet gehabt, so eine Diskussion. Da konnte man auch gerne vom Hundertsten ins Hunderttausendste kommen. Und jetzt haben wir immerhin noch Mailinglisten. Ja, also, wir vertagen uns. Ich weiß gar nicht, also, was wird denn am Ende dabei rauskommen, selbst wenn das jetzt angenommen und zu einem Informational RFC wird, ist das eigentlich praxisrelevant? Also wird das irgendeine praktische Relevanz entfalten oder ist das jetzt wirklich eine rein akademische Diskussion? Vielleicht kannst du da nochmal, hast du da einen Eindruck oder eine Vorhersage?
Ja, also ich denke, wenn da jetzt ein RF, also ich denke, wenn da jetzt Konsens festgestellt wird, dann wird es da erstmal Appeals dagegen geben, die werden vermutlich abgeschmettert werden und irgendwann später wird das Ding dann halt publiziert werden. Wenn kein Konsens festgestellt wird, dann wird es vermutlich nochmal eine Runde drehen irgendwann. Und deswegen glaube ich eben auch, früher oder später wird da halt irgendwie ein RFC draus kommen. Ich glaube schon, dass der sozusagen, dass es nicht völlig wurscht ist, weil natürlich, das stimmt schon, Hersteller, die Geräte haben, die sowas implementieren, weil es halt auch einfach Kunden gibt, die sowas haben wollen, die werden das, wenn es ein RFC gibt, halt so implementieren, wie es in dem RFC drin steht. Damit halt irgendwie die Details dann eben so sind, wie sie sind. Ne? Ja. Und insofern spielt es eine Rolle, ob der kommt und insbesondere, also jetzt zum Beispiel diese Debatte mit dem Hashing-Schritt, das wurde dann auch explizit nochmal gefragt, also bei einzelnen Beteiligten, würdest du denn zustimmen, wenn man diesen Hashing-Schritt dann drin hätte und so, ne? Wie gesagt, das ist eigentlich kann das dieser RFC gar nicht regeln, weil der sagt halt nur MLChem ist hier übrigens drüben beim NIST standardisiert, so macht ihr das, ne? Und das NIST sagt halt ohne Hashing-Schritt. Aber selbst wenn das können, also ich glaube halt sozusagen solche kleine Details, die man da jetzt halt reinschreiben oder nicht reinschreiben kann, da werden sich die Hersteller dann auch dran halten, und insofern spielt es eine Rolle. Ne?
Mhm. Naja, gut, wir schauen mal, wie wir bei solchen Sachen immer mal schauen. Jetzt kommen wir zu etwas anderem. Das ist so ein bisschen, also ein etwas harter Übergang. Ich tue mich schwer, einen Übergang zu finden, weil jetzt kommen wir von dieser sehr akademischen, sehr theoretischen Diskussion über einen wirklich kleinen Aspekt hin zu einem Aspekt, der unser Security-Leben ja bereichert wie kein anderer im Jahr 2026. Es geht mal wieder um KI. Endlich mal wieder.
Ich weiß gerade gar nicht, wo der Sarkasmus von dir angefangen hat und wo er aufgehört hat. Ne?
Also DJB hat mein Leben im 20. Jahrhundert bereichert, dadurch, dass ich eine Qmail-Installation pflegen und erweitern durfte. Ich habe da per Hex-Editor-Submission reingepatcht, weil ich keine Lust hatte, diese aufeinander gestapelten Patches auf den Qmail-Source zu applizieren. Und jetzt bereichert die KI unser Leben. Und zwar musterartig immer wieder auf eine ganz spezielle Art. Also ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast verhandelt und auch auf Heise Security Pro oder in anderen Outlets von Heise, dass immer mal wieder Unternehmen kommen. Das sind gerne mal Unternehmen wie zum Beispiel Anthropic oder OpenAI, die so ein bisschen Doomsaying machen und sagen, jetzt hier vollautomatische Exploit-Kette vom LLM. Ein LLM hat den Exploit gefunden oder die Sicherheitslücke gefunden und den Exploit geschrieben und sie ausgenutzt und Ransomware installiert und die Verhandlungen geführt und auch gleich die Überweisung validiert. Und das stellt sich immer wieder mit schöner Regelmäßigkeit, Klammer auf, derzeit noch Klammer zu, als ein, naja, aber wenn man genauer hinguckt, ist es dann doch eher nicht so heraus. Es sind immer irgendwelche Sachen, die nicht ganz falsch, aber auch in diesem krassen Duktus und in dieser Vehemenz, in der sie vorgetragen werden, normalerweise nicht nachvollziehbar sind. Und jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert bei Jade Puffer, also dem Jadepuffer, wie diese was auch immer, Ransomware will ich es gar nicht nennen, dieser Proof of Concept, der jetzt bekannt wurde, genannt wird, ist es aus meiner Sicht so ähnlich. Das ist von einem Unternehmen namens Sysdig gefunden worden. Die machen auch irgendwie so, ich habe es mir gar nicht genau angeguckt, Threat Intelligence und hier, wir schützen dein Netz vor allen Gefahren und wir nutzen dafür KI. Also die sind auch total abonniert auf dieses KI-Thema. Die haben das gefunden und haben darüber was geschrieben und natürlich haben es alle eingesammelt und dann hieß es, die erste vollkommen KI-gestützte autarke Ransomware und jetzt macht die KI schon die ganzen Ransomware-Angriffe und die Kriminellen sind es drei Schritte voraus und wir brauchen wieder mehr Offensive-KI und so weiter. Ob man das jetzt als Ransomware bezeichnen darf, halte ich für sehr fragwürdig. Es ist insofern ein Angriff, als dass ein Schaden entstanden ist. Also es ist sicherlich ein Sicherheitsvorfall für das betroffene Unternehmen gewesen und die Art der Sicherheitslücke ist sogar fast so ein bisschen egal. Ich glaube, das war auch in irgendeinem KI-Tool, also irgendeinem LLM-Studio oder irgendwie sowas. Und dieses Vorgehen ist eben dann so ein bisschen das Interessante. Also die Leute von Sysdig haben da wohl ein Skript gefunden, das reichlich Code-Kommentare hatte und dann so Sachen macht wie einen Admin-User in so einer MySQL-Datenbank einzufügen. Das Passwort wurde dann vorher oder der Passwort-Hash wurde dann vorher per Python ausgewürfelt und das hat es dann verbaselt und im zweiten Versuch dann Admin 123 als Passwort genommen, statt das vorherige mit zwei Sonderzeichen und das hat dann funktioniert und der Indikator dafür, dass das ja komplett agentisch gewesen sein muss, war, dass diese Änderung innerhalb von 13 Sekunden oder Ende zu Ende bis zum ersten erfolgreichen Login von 35 Sekunden kam und so schnell könnte ja kein Mensch sein. Na, weiß ich schon nicht. Erfahrene Angreifer, die vielleicht dann auch viel mit Copy-Paste-Snippets machen oder einfach unheimlich schnell tippen, da wäre ich schon auch nicht dabei zu sagen, dass das jetzt wirklich Machine Speed ist. Also Machine Speed sieht für mich wirklich anders aus. Aber so haben sie es beschrieben. So, und dann macht er so, ja, ich für den Begriff jetzt ein bisschen früher an, als ich es eigentlich machen wollte, der macht dann so Ransomware-LARPing, dieser Agent oder was auch immer das für ein Angreifer war. Der tut so, als würde er Ransomware machen, aber das ist alles irgendwie Fassade und alles nur Schaumstoff. Der generiert einen AES-Schlüssel, wie das so Ransomware-Dudes halt so machen, um die Daten dann zu verschlüsseln. Und dann macht er auch ein Print, das ist dieses Skript, da steht dann Print irgendwie Key und speichert den Key aber nicht weg, bevor er die ganzen Daten damit verschlüsselt. Jetzt stellt sich der geneigte Anwender die Frage, zu Ransomware gehört ja nicht nur eine Verschlüsselung und Erpressung, sondern nach erfolgter und erfolgreicher Erpressung auch irgendwie die Entschlüsselung. Wie mache ich denn das, wenn ich mir den Schlüssel nicht weggelegt habe, den symmetrischen? Das ist ein bisschen dumm jetzt irgendwie. Also da ist es schon eigentlich zu ändern. Ne? Das kann kein erfolgreicher Ransomware-Angriff mehr werden. Und dann gibt es eine Ransom-Note, die dann irgendwo in die Datenbank geschoben wird. Und diese Ransom-Note, da steht dann, wie das auch echte Ransomware-Akteure so machen, eine Bitcoin-Wallet-Adresse dran. Klingt total nachvollziehbar. Das macht ja jeder so. Also das hat das LLM gut gelernt. Und das LLM hat auch eine Menge Bitcoin-Adressen schon gesehen. Vor allem eine mehrfach. Und das ist die Bitcoin-Adresse, die als Beispieladresse immer wieder in der ganzen Doku steht. Also Bitcoin-Dokumentation und so. Da steht immer eine Beispiel-Wallet drin, die steht dann auch entsprechend in diesem Skript drin. Also es ist keine produktive Wallet, die irgendeinem Typen in Russland gehört, sondern das ist irgendwie so eine Beispiel-Wallet-Adresse.
Aber die gehört, glaube ich, schon jemandem. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich damals geguckt, also als die Geschichte rauskam, 2014 hat sich wohl jemand diese Wallet registriert und sammelt seitdem immer Kleinstbeträge ein, wenn halt irgendjemand testweise an diese Beispiel-Wallet was schickt. Da scheint ein Bot dahinter zu stehen. Also sobald auf diese Wallet was eingeht, wird es sofort rausgezogen und auf eine andere Wallet geschoben.
Ja. Okay, also das ist alles
wieder so ein schönes Beispiel für das Kryptowährungsumfeld halt, ne? Dass da als Beispiel Wallet halt irgendwas hergenommen wird, was sich halt dann irgendjemand besorgt und dann kriegt der Kleinstbeträge und so und man hätte auch irgendein Exempel nehmen können und so.
Weiß ich nicht. Also das ist ein Beispiel für IT, fürs IT-Umfeld, weil wir solche Sachen ja auch letztes Jahr erst hatten, ne? Tim Philipp Schäfers hat ja wieder mal einen Vortrag über, weiß ich nicht, aufgelassene Behördendomains gehabt und da waren, glaube ich, auch irgendwelche E-Mail-Adressen drin, die dann wieder frei verfügbar waren und sowas. Das gibt's immer mal wieder. Und dass man einfach example@example.com als E-Mail-Adresse verwenden sollte, das hat sich noch nicht überall rumgesprochen.
Okay, ja, das ist wahr. Aber was ich noch sagen wollte, ist, für mich ist das der sehr viel stärkere Hinweis, dass das wirklich LLM-basiert war. Ne? Weil ein echter Angreifer, also egal wie schlecht oder unkoordiniert er vorgeht, käme ja nicht auf die Idee, also das ist ja der eine relevante Teil, dass das Geld auch wirklich bei dir ankommt als Angreifer, da dann halt eine Wallet aus der Doku zu verwenden und nicht eine, auf die er Zugriff hat. Ne?
Genau, aber das macht es aus meiner Sicht eben auch zu einem, wenn überhaupt, Proof of Concept oder in einem Test oder einem Experiment und nicht zu einem, oh, jetzt sind die Angreifer endlich soweit und jetzt kommen die voll agentischen Ransomware-Angriffe. Und was das bedeuten würde, wenn es die gäbe, da kommen wir gleich nochmal kurz zu, aber wir bleiben bei den Anfängerfehlern. Die Exfiltration ist auch so ein Lab-Ding, also naja, die ist nicht gelabt, die ist einfach nur, die wird behauptet. Da steht im Code irgendwie, ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich schon alles exfiltriert auf irgendeine IP-Adresse, die steht dann auch drin. Und jetzt können die Datenbanken ja weg. Oder ich kann die jetzt verschlüsseln oder so. Ne? Also das ist auch nur, die Exfiltration ist nur ein Code-Kommentar. Und Systic schreibt, sie hätten keine echte Exfiltration feststellen können. Also du kannst weder mit den verschlüsselten Daten, mit der Entschlüsselung das Unternehmen erpressen, noch damit, dass du die Daten veröffentlichst. Jetzt kannst du eigentlich nur noch DDoS machen. Und den DDoS, also den Denial of Service, haben sie ja schon gemacht, indem sie die Daten unbrauchbar gemacht haben. Und dann machen sie noch so Sachen, das kann halt ein Script-Kiddy im Jahr 1998 besser, ne? Also Persistenz herstellen, indem ich ein Python Skript auf der Command-Line in die Contab schreibe. Da, also lauter geht's halt nicht. Ne? Also ich führe dann Python auf in der Contab und der Contab-Eintrag ist 2 Zeilen lang, weil ich halt Python-C import URL lib irgendwas mache und dann so eine URL öffne auf einem rohen Port und dann da auch noch das URL-Beacon aufrufe.
Es geht halt nicht zusammen mit, einerseits soll das hier sozusagen die Bleeding Edge LLM-Malware-Forschung Superprofis sein und andererseits halt so ein Krempel, ne?
Ja, also das ist eher so eine Art Lackmustest, ob überhaupt eine Firewall drauf ist, weil die müsste da eigentlich schon blinken wie ein Weihnachtsbaum. Naja, und dann sind alle Skripte voller Kommentare, die also sehr verbatim erklären, was das LLM da gerade sich dabei gedacht hat und was es da gerade macht. Das ist natürlich auch ein klarer Indikator dafür, dass das nicht irgendein Cybercrime-Akteur aus Russland geschrieben hat. Die haben auch schon mal ab und zu Kommentare drin, aber die sind in der Regel sehr, sehr kurz. Manchmal auch auf Russisch. Das sieht man auch schon mal. Aber sicherlich nicht so ausführlich wie dieses, ich erkläre über den Code, also der Code ist die Doku, die Welt, was das LLM da reingeschmissen hat. Also haben wir jetzt im Grunde eine experimentelle One-Way-Ransomware ohne Exfiltration. Da wünsche ich viel Glück bei den Verhandlungen. Ich glaube nicht, dass da viel Lösegeld fließen wird. Und wenn ja, dann ist das ja auch eine Wallet, die, weiß ich nicht, wo das Geld dann, also was mit dem Geld dann passiert. So.
Jedenfalls wird es vermutlich nicht den LLM-Befehligenden irgendwie zukommen, ne? Sondern halt irgendwelchen anderen Leuten, die auf dieser Wallet sitzen.
Vielleicht ist es ja inzwischen, geht die mit alles, was auf der Wallet ist, direkt einfach an OpenAI weitergeleitet. Dann geht es direkt wieder in Tokens. Das ist ja, hat ja Jensen Huang irgendwann gesagt, Tokens sind jetzt irgendwie die neue Währung. Wir machen das alles nicht mehr in Bitcoin, wir machen es alles nur in Tokens.
So. Mich erinnert es aber, du hast mich vorhin so mit Star Trek geprimed, ne, halt an diese alten Original Series Folgen, wo sie dann halt auch auf einem Planeten runterbeamen und sagen so, ja, das sieht ja genau aus wie bei uns zu Hause, aber es ist natürlich ein total anderer, ganz ferner Planet und es ist nur Zufall, dass hier genau die gleichen Pflanzen und Berge rumstehen wie bei uns. So in der Art ist ja hier dann auch die Exfiltration. Ne? Also wir stellen uns jetzt einfach vor, hier hätte eine Exfiltration stattgefunden, so würde die aussehen. Zufälligerweise sieht sie halt genauso aus wie keine Exfiltration.
Also erinnert das so ein bisschen ans Informatikstudium. So, wir führen jetzt folgenden Begriff ein und das zu beweisen, überlassen wir dem Studierenden als untergeordnete Übungsaufgabe. Also die Exfiltration ist eine untergeordnete Übungsaufgabe, die abstrahieren wir weg. Gut, kommen wir ein bisschen zur Quellenkritik. Also Sysdig will das Ding gefunden haben und haben das natürlich auch sehr durch alle Medien geschoben. Also es sind da, nach dem, was ich sehen konnte, sehr viele auch drauf angesprungen und haben das schon mehr oder weniger für bare Münze genommen. Wir haben das bei uns ressortintern ein bisschen diskutiert. Da warst du, glaube ich, auch dran beteiligt an der Diskussion. Und dann hat der Jürgen Schmidt von Heise Security da ein Stück drüber geschrieben und wir haben das sehr kritisch betrachtet, wollten es aber trotzdem auch zumindest mal einordnen. Und die haben in dem Blogartikel, in dem sie dann auch viel Code-Ausschnitte haben von Jade Puffer, machen sie dann auch so ein paar ganz witzige Claims. Also ich weiß nicht, ob dieser Sysdig-Blogartikel nicht vielleicht auch wie KI generiert ist, möchte an dieser Stelle übrigens sagen, dass ich das unter aller Kanone finde, wenn ich irgendwie so unmarkierten KI-Kram lesen muss und den dann irgendwer für bare, also ne, als Blogartikel verkauft. Hier steht drüber published by, also wurde veröffentlicht von, aber nicht geschrieben von einer Person. Keine Ahnung. Auf jeden Fall stehen da ganz interessante Sachen drin, die überhaupt nichts mit dem Proof of Concept darüber zu tun zu haben scheinen. Also so ein bisschen zusammenhanglos. Sie sagen dann sowas wie, Ransomware ist nicht länger ein Handwerk für hochqualifizierte Akteure. Das war es auch schon seit langer Zeit nicht, wenn man nicht unter einem Stein gelebt hat und sich das Ökosystem mal angeguckt hat. Das war schon immer ein arbeitsteiliges Ökosystem, wo man Fachleute hatte. Man kann an manchen Fällen vielleicht sogar sagen Fachidioten oder Fachkriminelle für jede Aufgabe. Und der Operator selber, der musste vor allem erstmal A, eine gute OPSEC haben, B, ein gewisses Vertrauen in der Community genießen, um einfach Affiliates ranzuschaffen und C, dann im konkreten Angriffsfall eher Verhandlungsskills haben als technische Skills, weil dafür hatte er im Zweifelsfall Leute von Initial Access bis zum Schreiben der Kryptoren. Das ist ja schon seit langer Zeit keine Aufgabe für das Genie mit dem Kapuzenpulli, das irgendwo in der, weiß ich nicht, Oblast Kaliningrad am Computer sitzt und da drauf hackt, sondern das war ja schon immer eine sehr arbeitsteilige oder seit langer Zeit eine sehr arbeitsteilige Geschichte. So, also das ist schon mal erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich so ein bisschen fragwürdig. Und dann kommt so ein Ding, wo ich mir denke, unter welchem Stein leben die alt eigentlich? Da steht verbatim drin, alte Schwachstellen werden jetzt automatisiert.
Das ist nicht falsch.
Das ist nicht falsch. Das werden sie aber auch schon seit 1998. Also wer in den letzten 30 Jahren mal irgendwann ein Linux-System ans Internet gehängt hat, der hat da relativ zügig Exploit-Versuche drauf gehabt. Und das waren teilweise Exploit-Versuche, die kriege ich heute noch für Apache 1.3. Wir können ja mal gemeinsam auf Apache.org gucken, wann Apache 1.3 diesen Planeten offiziell unterstützte Software verlassen hat.
Ich habe eine bessere Idee. Ich bin dafür, dass du deinen Apache mal aktualisierst.
Mein Apache ist schon seit, also ich würde sagen, dem Großteil der letzten zwei Dekaden keine Apache mehr. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Apache 1.3 sogar noch, keine Ahnung. Nee, gibt es nicht. 1.3.4.2 war die letzte Version und 2010 gab es das letzte Update. Also das ist auch schon ja. wieder ganz, eine ganz wilde Aussage für ein Security-Unternehmen, dass alte Sicherheitsschwachstellen automatisiert ausgenutzt werden. Das ist,
also jetzt, was hat jetzt das mit dem LLM zu tun? Neu und ja. problematisch. Ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine Lehre, die ich aus diesem Proof of Concept ziehe. Und dann auch sowas wie, die Absichten sind jetzt lesbar. Benutzen Sie das für Ihre eigene Verteidigung. Übrigens mit einem schönen M-Dash dazwischen. Ich weiß, dass du auch ein Freund des manuellen M-Dash bist, aber wenn ich in solchen Blogartikeln einen M-Dash sehe, dann zucken meine Spider-Sinne immer so ein bisschen.
Ja. Und hat es auch die Leerzeichen um den M-Dash rum?
Also links und rechts vom M-Dash ist ein Leerzeichen, oder was meinst du?
Die gehört ja eigentlich nicht hin.
Aber ChatGPT sagt mir, dass sie da hingehört.
Weil halt ChatGPT was mit M-Dashes hat und so, aber.
Ja, also Intent is now legible. Also was für eine Quatschaussage ist das? Jetzt haben sie ein Skript gefunden, wo Kommentare drin sind, weil das LLM halt irgendwie diese Kommentare da reingeschrieben hat. Und jetzt sagen sie, benutzt das doch. Nutzt das, um rauszufinden, was die Leute machen, weil das LLM sagt dir ja, was die Payload so kann und da kannst du ja deine Detection drauf ansetzen. Was für ein vollkommener Bollock. Da sage ich doch im nächsten Prompt, wenn ich wieder so ein lustiges Ransomware-Skript schreibe, sage ich doch dem LLM, hör mal, bitte keine Code-Kommentare reinmachen. Lass die bitte weg. Und wenn es das nicht auf die Kette kriegt, dann mache ich einmal ein egrep, Carré, Hash und grep das alles raus.
Oder, also, du haust es einfach gleich durch einen Minifier, der unter anderem die Kommentare tilgt, ne?
In was für einer Welt lebt denn jemand, der allen Ernstes auf die Idee kommt, solche Code-Kommentare direkt hochzujessen, als, hey, das ist unser neuer Indicator of Compromise, also Code-Kommentare, die uns sagen, was als nächstes passiert. Da kann ich mir nur, und das mache ich ja gerade physisch, du wirst es bestätigen, kann ich nur die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen. Gut. Dieser Blogartikel, der endet also wirklich mit so Dingen, wie wo ich mir denke, du weißt, komm, das hätten wir auch eigentlich alles bleiben lassen können. Und dann sind so Empfehlungen wie Bedrohungserkennung zur Laufzeit, ja, auch eine Binse. Benutz bitte, härte bitte deine Systeme, die ans Internet angeschlossen sind. In diesem Fall geht es um Narcos heißt das System. Und exponiere niemals einen Datenbank-Admin-Account ans Internet. Ich bin ein bisschen skeptisch bei dieser Ransomware aus dem LLM und nicht nur ich bin das. Es hat jemand namens Afuku auf Mastodon geschrieben, er nennt das TARP. Threat Actor Roleplaying. Also da tut jemand so, als sei er ein Threat Actor, indem er so die Sachen übernimmt, von denen er mal gehört hat, dass ein Threat Actor das macht. Und finde ich schon ganz, ganz treffend. Und wenn man halt ständig mit solchen Nothing-Burgern kommt, die bei genauer Ansicht wieder in sich zusammenfallen, wie so ein Windbeutel, dann hört einem irgendwann vielleicht auch keiner mehr zu, wenn man dann wirklich mal mit so einer vollautomatisierten Ransomware-Geschichte um die Ecke kommt, weil das ist natürlich möglich. Und das ist auch nicht unwahrscheinlich, dass wir da in den nächsten 12 Monaten hinkommen. Aber das, genau diesen Satz, den höre und sage ich ja auch schon ein Gutteil der letzten 2 Jahre. Ne? Und wir sind ja auch immer noch nicht in einem Bereich, wo das LLM die Sicherheitslücken, die es gefunden hat, auch sinnvoll fixen kann. Also an vielen Stellen in dieser ganzen KI-Entwicklung sehen wir ja genau sowas, ne? Dass immer gesagt wird, ja, aber morgen ist es soweit. Von einem Jahr war ja noch dieses große Keyword der AGI. Wir brauchen jetzt nur noch 1 Milliarde mehr und noch 1 Milliarde mehr und dann haben wir AGI und da redet ja mittlerweile auch keiner mehr von. Also ich bin da höchst skeptisch, inwieweit diese agentische Ransomware relevant ist. Aber was natürlich klar ist, ist, dass die Geschwindigkeit von Exploits und die Geschwindigkeit auch von Angriffen immer weiter zunehmen wird, weil du einfach auch super so Unteraufgaben parallelisieren kannst, selbst wenn du noch Human on the Keyboard bist und als Mensch das Ganze orchestrierst und nicht durch Agenten orchestrieren lässt, hast du es natürlich sehr viel leichter, mal irgendwie so einen agentischen Unterprozess laufen zu lassen, der, weiß ich nicht, die Datenbank exfiltriert und dann da irgendwas macht. Nur das ist immer noch nicht so deterministisch, nehme ich an, dass man es in Produktion einsetzen kann. Und bis das der Fall ist, wird vielleicht auch noch ein bisschen Wasser die Leine herunterfließen.
Ja, also die Leine ist der Fluss hier in Hannover, für alle, die das nicht wissen. Ich Ich glaube, das ist ja ein allgemeines Problem. Ne? Also das ist auch der Grund, warum jetzt jede Sicherheitslücke einen Namen und ein Logo und Pipapo kriegt und so. Dieses ganze Business ist durchzogen von dem Aufmerksamkeitsgeheische, wo vermutlich die einzelnen Akteure auch nicht gut raus können, weil wenn sie das nicht mitmachen, dann kennt sie niemand und dann können sie ihr Produkt nicht verkaufen und so. Und so scheint mir das halt auch hier zu, also ich bezweifle sozusagen nicht, dass Systic das beobachtet hat, aber sie scheinen halt wahnsinnig darauf bedacht, hoch zu jazzen, wie gefährlich das jetzt ist, und sie haben es gefunden. Und ja, wie du sagst, ist es halt nicht viel dahinter, und wenn uns das, das wird uns vermutlich früher oder später wirklich drohen, und wenn es uns dann droht, aber die Leute schon abgestumpft sind, weil sie zum 15. Mal schon gelesen haben, dass jetzt die KI irgendwie die Malware schreibt und es war halt immer Blödsinn, dann schlägt vielleicht die wahre Nachricht nicht so ein, wie sie sollte. Ne? Naja, kommen wir, wie mache ich das denn jetzt? Ich hätte hier eine gute Überleitung, aber wir machen das anders. Wir kommen jetzt zu was völlig anderem, wir kommen zu voll guten Nachrichten. Ich meine das leider nicht ganz ernst, deswegen hole ich mal meine Blutdruckpillen und Christopher vielleicht auch, aber wir fangen mit der guten Nachricht an. Cisco kümmert sich um die Vulnokalypse. Christopher hat sein Pillendöschen parat, wunderbar. Ich arbeite jetzt hier viel mit Zitaten, die sind alle aus dem Englischen übersetzt, ne? Und zwar haben sie einen Blogpost geschrieben mit dem Titel Stärkung des Fundaments, eine vorhersehbare, kundenorientierte Reaktion auf die KI-beschleunigte Erkennung von Schwachstellen. Ja, wunderbar. Ein Teil des Problems, den Christopher gerade angesprochen hat, der geht jetzt Cisco an, die kriegt das in den Griff, ne? Die sagen so, manuelle Einzelfall-Advisories, die in unabsehbaren Intervallen kommen, seien nicht länger das richtige Werkzeug, denn Frontier-KI-Modelle und agentische Analyse-Harnesses bringen jetzt Fehler in großen Codebasen mit einer Geschwindigkeit ans Licht, für die das traditionelle Ad-Hoc-Offenlegungs- und Patch-Modell nie ausgelegt war, weder von Cisco noch von den Betreibern unserer Produkte, also Ciscos Produkte.
Gleichzeitig, den Kunden, die meinen die Kunden, ne?
Die meinen die
Operators, ja.
Gleichzeitig hat sich das Fenster zwischen Offenlegung und Verwertung faktisch geschlossen. Soweit, so völlig richtig. So, was macht jetzt Cisco, nachdem sie zu dieser Erkenntnis gelangt sind? Sie machen jetzt...
Ich will lösen. Sie machen
okay,
die
Herr
Produkte
Kunz.
Sicherer. Sie machen die Produkte sicherer, oder?
Weil, vielleicht. Was sie erstmal machen ist, dass sie zweimal im Monat gebündelte Disclosure machen. Ne? Und zwar jeweils am 1. und am 3. Mittwoch, ich glaube um 16 Uhr. Ich habe aber die Zeitzone nicht aufgeschrieben, es ist auch völlig irrelevant, aber es ist offensichtlich halt auch für die entsprechenden Kunden auch gemodelt, die jetzt sagen können, ah wunderbar, Patch Day, Cisco, jeder zweite Mittwoch und so. Ne? Davor gibt es jeweils 7 Tage Vorwarnzeit. Und sie nutzen jetzt ganz viele KI-Agenten bei Cisco, die portfolioweit alles analysieren, was Cisco so anbietet und deswegen systemische Fehlerbehebungen ermöglichen. Ich zitiere wieder, diese Breite ermöglicht es uns, wiederkehrende Architekturmuster zu identifizieren und die zugrunde liegende Klasse von Mängeln in allen Produkten zu beheben, nicht nur im gemeldeten Fall. Also das habe ich ja halt gelesen und mir gedacht, so finde ich überraschend ehrlich, dass sie das so schreiben, weil der Umkehrschluss bedeutet ja, dass sie bislang halt immer nur genau dieses Problem, das sie gerade in Produkt X anstelle Y vor der Nase hatten, da ein Pflaster draufgeklebt haben. Und wenn 3 andere Produkte an 10 anderen Stellen genau das gleiche Problem haben, ja, pff, wurscht. Ne? Aber jetzt haben sie KI und jetzt kann die KI da halt breit drüber schrubben und sagen, und übrigens, diese 3 anderen Produkte an diesen 10 anderen Stellen, die haben das gleiche Problem, da fixen wir es auch. Das ist ein bisschen ein Armutszeugnis in meinen Augen für die Softwarequalität, die Cisco bisher abgeliefert hat, aber gut, sie wollen es jetzt besser machen. Ich kann auch nachvollziehen, dass ihnen der Arsch auf Grundeis geht. Sie sagen ja von wegen große Codebasis, das ist bei Cisco halt hell yes, ne? Die haben selber einen Haufen Zeug, die sind selber, das halt teilweise seit Jahrzehnten gewachsen ist, sie haben erheblich Sachen zugekauft, sie haben scheinbar auch sehr durchwachsenes Zeug zugekauft, ne? Das jetzt irgendwie mit ihren Sachen zusammenlöten. Also, dass die auf einem großen Code-Verhau sitzen, wo halt alles Mögliche drinsteckt an Fehlern, was die KI jetzt analysieren und finden kann, das glaube ich gerne. Und sie haben ja, so wie ich die Aussage lese, bislang offenbar sehr wenig Remediation across Products gemacht. Also sie haben ja halt immer nur genau die Stelle gefixt, die gerade irgendwie geblutet hat, ne? Sollen sie machen. Schlimm, dass es bisher nicht der Fall war, aber wenn sie es jetzt mit KI machen, von mir aus, dann kommt der Hammer, warum ich hier drüber reden will, ne? Weil dieser Blogpost geht noch weiter. Sie sagen nämlich, diese sicherheitsgehärteten Versionen, die sie jetzt jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat veröffentlicht werden, ne? Die werden nicht jedem Fehler individuelle CVEs zuweisen, da sie umfassende Korrekturen enthalten und dringend bewertet und ausgespielt werden sollten. Eine individuelle CVE-Bewertung und Sonderfallumgehungen werden nicht machbar sein. Und ich habe das gelesen und gedacht, was? Also sie sagen einfach, sie sitzen hier auf ein, also sie werden hier so viele Fehlermeldungen haben, dass sie es nicht handeln können, da Nummern dran zu klatschen. Und sie geben es auf. Von mir aus, dann sollen sie es halt lassen. Aber der eine Sinn von CVEs war, dass man eindeutig über Lücken reden kann. Dass eine Lücke eine CVE kriegt. Ich zitiere mal CVE.org, auch übersetzt, das CVE-Programm erwartet, dass unabhängig behebbare Schwachstellen separate CVE-IDs zugewiesen werden. CNAs dürfen nicht mehr als einer unabhängig behebbaren Sicherheitslücke dieselbe CVE-ID zuweisen. Cisco sagt jetzt, wir machen Umbrella-CVEs und da bündeln wir Sachen drin. Und zwar, und dann bündeln sie nicht mal nach irgendwie ist halt sozusagen der gleiche Fehler in Produkt X, Y und Z, sondern sie bündeln nach CVE. Das hatten wir auch in der vorletzten Folge, als wir über CVE
in Folge 60 haben.
Genau. Diese sozusagen Klasse von Lücken, ne, sie machen da auch Beispiele. Also dann wird es halt sowas geben wie CVE 2026, irgendeine Nummer. Multiple Fixes for Input Validation. CWE 20. Und dann gibt's eine andere CVE, 2026 irgendwas, Multiple Fixes Access Control. Also halt in irgendwelchen Produkten haben sie irgendwelche Sachen behoben, die irgendwas mit Access Control zu tun hatten. Das kriegt dann eine CVE. Diese CVE werden sie eventuell auch einen CVSS-Wert zuweisen. Das wird dann einfach der schlimmste sein von dieser Gruppe von Lücken, die da drin stecken, wobei man ja diese Lücken, die da drin stecken, nicht einzeln irgendwie benennen kann. Und das ist ja völlig sinnlos. Also ich habe das gelesen und gedacht, so, was ist das denn für eine Aktion? Ne? Sie sagen, warum machen sie das? Cisco gruppiert Fehler mit derselben Schwachstellenart, CVE, in Umbrella-CVE-IDs, um das Schwachstellenmanagement und die Patch-Workflows zu vereinfachen. Bei dieser Änderung der Art und Weise, wie wir CVEs zuweisen, geht es nicht darum, Probleme zu verstecken oder die Transparenz zu verringern. Es spiegelt eine Verschiebung dessen wider, was die Sicherheit der Kunden gewährleistet. Die Bewertung des Sicherheitsrisikos CVE für CVE und die Anwendung von einzelnen Patches ist nicht mehr zweckmäßig. Also ja klar, ist sie nicht, ne? Aber das, ich glaube Ihnen kein Wort. Natürlich geht es darum, die Sachen unter den Teppich zu kehren, ne? Niemand zwingt irgendjemanden, seine Sicherheitsrisiken CVE für CVE zu bewerten. Darum ging es auch nie. Es ging darum, eine eindeutige Kennung zu haben, dass jede Lücke eine CVE-ID hat und jede CVE-ID auf eine Lücke zeigt, ne? Das geht jetzt nicht mehr. Dann kann ich mir die CVE-ID auch sparen. Ich sehe überhaupt nicht, welche Vereinfachungen vom Schwachstellenmanagement es bringen soll, jetzt sozusagen diese Umbrella-CVEs einzuführen. Das ist ja auch ein neues Konzept. Also das macht es, wenn dann, schwieriger, weil ich die jetzt irgendwie unterscheiden muss von echten CVE-IDs. Ich werde auch, ich habe das alles jetzt leider erst direkt vor dieser Aufzeichnung hier mir angetan. Ich werde an Cisco noch eine Frage rausschicken, wie das eigentlich zusammengehen soll, damit das CVE.org halt eindeutig sagt, hey, CNAs, ihr dürft nicht an mehrere unabhängig behebbare Schwachstellen dieselbe ID rankleben. Und darum geht's ja. Es geht nicht darum, ob Cisco die gleichzeitig behebt, sondern ob Cisco die unabhängig voneinander beheben kann. Und das ist natürlich möglich, wenn die in verschiedenen Produkten stecken. Ne? Wenn es dazu eine interessante Antwort gibt, bringe ich es nochmal hier in den Podcast. Ne? Zusammenfassend, ich verstehe, dass Cisco sich sehr warm anziehen muss. Das glaube ich gern, dass die auf einem großen Berg von Sachen sitzen. Wenn sie dabei CVE über Bord werfen wollen, meinetwegen, dann sollen sie es halt lassen. Also mir persönlich zumindest ist es eh wurscht. Ne? Ich bin ja auch nicht in der Situation, dass ich irgendwie Schwachstellen in Cisco-Produkten irgendwie analysieren muss, ob die mich betreffen oder nicht. Dieses Gruppieren leuchtet mir absolut nicht ein. Also das scheint mir wirklich das Schlechteste aus beiden Welten zu sein. Ich will die CVEs nicht loswerden, aber ich will sie auch nicht sinnvoll benutzen können. Das scheint mir auch schlimmer als der Umgang von Linux mit CVE-IDs. Also die machen das halt mit dem großen Farbeimer und garantieren für nichts, aber wenigstens hängt an einer Lücke eine CVE-ID, ne? Oder halt nicht, aber jedenfalls nicht an drei Lücken dieselbe CVE-ID. Und mir scheint es bis zum Beweis des Gegenteils exakt darum zu gehen, die Probleme zu verstecken und die Transparenz zu verringern. Cisco sieht da meiner Meinung nach eine Vulnerability-Welle in den eigenen Produkten anschwellen, immer höher und höher. Und sie wollen das, glaube ich, aus PR-Gründen nicht in eine CVE-Welle ummünzen. Und deswegen denken sie sich jetzt diesen Kram, diesen Umbrella-CVEs aus, um sozusagen mehrere Vulnerabilities hinter einer Nummer verstecken zu können.
Ich finde auch, dass da in der Szene noch viel zu wenig drüber geredet wird. Also das ist irgendwie, haben sie es geschafft, das so zu verstecken, dieses Vorgehen, dass da auch keiner jetzt großartig drüber redet. Und wir sind ja mit den Leuten zumindest immer über Mastodon ganz gut vernetzt, die auch immer Veränderungen im CVE-Ökosystem kommentieren. Und da ist mir das noch nicht so richtig untergekommen, dass Cisco de facto als CNA sagt, wir halten uns jetzt nicht mehr an die Regeln für die Vergabe von CVEs. Wir machen da jetzt komplett unser eigenes Ding und auch Praktikabilität des Ganzen komplett über den Haufen wirft. Denn wenn ich jetzt hier so ein Cisco 6509, so ein uralt Switch mit Routing Engine rumstehen habe, wie finde ich denn dann jetzt raus, welcher von diesen Patches aus dem Juli Patch Day überhaupt oder welche, was davon für mich überhaupt relevant ist? So, es gibt ja bei vielen der Geräte, die also im Feld haben, auch gar nicht diese ganzen Möglichkeiten von Auto-Updates und du kümmerst dich um nichts und dann kommt das Ding schon auf den neuesten Stand, sondern da musst du ja wirklich genau gucken, ist diese Firmware überhaupt relevant für mein Gerät? Und ich verstehe nicht, wie ich diese Relevanz dann jetzt als Kunde feststellen können soll.
Also wenn ich Cisco richtig verstehe in der Argumentation, sagen sie, du sollst sowas gar nicht mehr machen, du sollst einfach immer, immer, immer aktuell, also updaten, nimm alles, was du kriegst, völlig egal, ob es dich betrifft oder nicht. Ne? Deswegen bündeln sie es auch, im Prinzip so ähnlich wie der Linux-Kernel das halt auch sagt, ne? Das Einzige, wofür wir garantieren, ist, dass alle bekannten Lücken in dem aktuellen Kernel gefixt sind. Ne? Den Teil verstehe ich auch, warum sie deswegen die CVE-Nummern kaputt machen müssen, verstehe ich halt überhaupt nicht. Ne? Also außer aus dieser PR-Perspektive. Ne? Sie könnten, also ich weiß auch nicht, ob es praktikabel ist für ihre Kunden. Das wäre natürlich auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht die CVE-Nummern am liebsten über Bord werfen würden und sagen würden, das geht so alles nicht mehr. Installier einfach jedes Update sofort und du kriegst es jeweils am 1. und 3. Mittwoch. Ne? Aber vermutlich nicht die Kundenbasis dafür haben, weil sie denen halt jahrzehntelang eingetrichtert haben, sie machen hier das mit CVEs und so, ne? Und deswegen jetzt diesen komischen Mittelweg gehen, der mir aber halt wirklich nur, also das Schlechteste aus beiden Welten zu kombinieren scheint, aber halt den Anschein wahrt, ich könne sozusagen mein altes Vorgehen mit, es gibt hier IDs und die gucke ich mir an und so, wahren. Ne? Ja. Aber sie sagen explizit, man kann das nicht. Sie sagen explizit, man soll immer auf den neuesten Schmarrn aktualisieren und nicht irgendwie von Lücke zu Lücke und CVE zu CVE entscheiden. Ne?
Ich habe mehr Zeit in meinem Leben mit Cisco-Geräten verbracht, als mir lieb ist. Und es war immer noch erheblich weniger Zeit als die echten Netzwerkadministratoren bei mir in der Firma. Und das ist ja auch eine ganz andere Geräteklasse als so ein Windows-PC, der dann einmal mittwochs upgedatet wird. Und wo es dann im schlimmsten Fall darum geht, dass jemand eine halbe Stunde später anfängt, sein Excel aufzumachen und damit zu arbeiten. Wenn ich so einen Edge-Router in einem mittelgroßen Netzwerk alle zwei Wochen auf Verdacht update und neu starte, dann habe ich da ja eine ganz andere Auswirkung in meinem operativen Geschäft und ich muss ganz andere Vorkehrungen treffen, als wenn ich so einen Windows-PC neu starte. Also da dann zu sagen, ja, ihr macht das jetzt mal bitte auf Verdacht, weil da ist bestimmt was für euch dabei. Irgendeinen Schmankerl haben wir auch für die letzte Möhre, die ja noch hinten rechts im Netzwerk vor sich hingammelt. Das ist schon einigermaßen mutig. Und wie gesagt, ich finde, dass da zu wenig drüber geredet wird und über die möglichen Auswirkungen, die das Ganze haben kann. Und ich finde auch, dass das wieder so eine Art von LARPing ist. Ne? Wir machen hier viel, viel Rollenspiele heute und das ist halt einfach Verantwortlichkeits-LARPing. Na, also die tun so, als würden sie die verantwortungsbewusste Entscheidung für ihre Kunden treffen. Am Ende des Tages machen sie nur, was hinten für sie Marketing- und PR-mäßig angenommen gut aussieht, weil sie gemerkt haben, oh, wenn wir ständig 9,9er Advisories veröffentlichen müssen, dann kommen die ja ständig auf Hacker News und Slashdot und Co. Und das ist ja auch irgendwie nicht schön. Und jetzt wollen sie es mal andersrum probieren. Also es ist schon, ich finde es auch einigermaßen unehrlich in der Kommunikation. Also das ist schon alles kein Glanzstück, was Cisco sich da leistet. Aber möglicherweise regelt der Markt das ja, beziehungsweise möglicherweise gibt die normative Kraft des Faktischen ihnen dann ja auch recht und dann ist ja doch alles toll. Aber bis dahin bin ich nicht überzeugt. Zumal, um das nur auch nochmal hier nochmal anzubringen, diese Zahlen, wir ja gerade heute aus Redmond gesehen haben, beziehungsweise gestern Abend, dass es auch andersrum funktioniert und dass man das durchaus auch zu so einer Art PR-Stück ummodeln kann, indem man sagt, wir haben eine Rekordzahl von CVEs und zwar, ich glaube, mehr als im ganzen Vorjahr heute oder so. Es sind 622 CVEs, die Microsoft gefixt hat und 623 wären es mit dem Ding von Nightmare Eclipse. Und die sagen einfach, ja, mein Gott, dann haben wir halt 620 CVEs. Bei denen gerät das ja dann eher zu so einem Stück wie, guck mal, wie viele CVEs wir gefunden und behoben haben. Guck mal, wie viel wir tun. Da kann man dann ja auch sehr deutlich zeigen, wie aktiv man ist, was ja dann offensichtlich auch passiert ist. Die werden die ja auch irgendwie mit Pflastern versorgt haben, diese Sicherheitslücken. Also was Cisco da macht, halte ich für keine gute Idee. Die Gruppierung nach CVEs halte ich für eine ganz miserable Idee. Und wenn man dann nicht noch CPEs, also diese Produktkennungen, sauber dran schreibt und die dann auch wirklich vernünftig miteinander gruppiert, wird das zu einem totalen Chaos führen. Aber gut, uns fragt ja keiner.
Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh. Also ich meine, ich werde Cisco noch fragen, habe ich ja angekündigt, wenn da was Interessantes kommt, ziehen wir es in den nächsten Podcast oder so. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass Cisco mich nicht fragt.
Ja. Gut, jetzt kommen wir zu etwas völlig anderem. Und zwar wechseln wir auch den Kontinent oder zumindest den Subkontinent und schauen nach Indien zu einem kuriosen Sicherheitsvorfall, den ich mal erzählen wollte, der so ein bisschen diese, also wir haben da einfach zwei Fälle von IoT-Security, die ganz bemerkenswert sind, einer in Indien, einer in Europa. Wir fangen mal in Indien an. Da gibt es als Taxi-ähnliches Fortbewegungsmittel Rikschas. Ich erzähle das jetzt alles in der Theorie. Ich war nie in Indien, insofern verzeiht es mir. Schreibt uns gerne an passwort-podcast@heise.de, wenn ich das völlig falsch verstanden habe.
Jetzt setzt du hier, es gibt ja diese absurden Verschwörungstheorien, die sozusagen als Witz in die Welt gesetzt worden sind, dass Vögel nicht echt seien und so. Ne? Jetzt produzierst du hier gerade
Tauben.
Neue
Tauben. Jetzt schon alle Vögel?
Ich glaube, alle Vögel.
Ich dachte nur Tauben.
Aber ich kenne mich mit den Witzverschwörungstheorien auch nicht so aus. Ich wollte nur sagen, jetzt setzt du hier gerade die in die Welt, dass es in Indien gar keine Rikschas gibt. Und sozusagen Fotos davon sind gefaked oder so.
Ich setze in die Welt, dass sie dann verbreiteter sind, als sie vielleicht. Also es ist für mich unbewiesen. Ich kann es nicht aus erster Hand bestätigen. Aber wusstest du übrigens, meine Lieblingswitzverschwörungstheorie ist das erfundene Mittelalter. Das erfundene Mittelalter besagt, dass die Jahre 615 bis 910 nicht existiert haben und dass auf das Jahr 614 in Wahrheit direkt das Jahr 911 gefolgt sei. Ist ein Ding, kann man
dann weiß ich, was ich bei Gelegenheit mal nachforsche. Das klingt ja nach einer ganz großen Sache.
Ich bin einer großen Sache auf der Spur, weiß mal wieder keiner. So, wir gehen zurück nach Indien und wir gehen zurück aus dem Mittelalter in die Jetztzeit. Diese Rikschas, die waren früher, das ist ja in ganz Asien verbreitet gewesen, von Hand gezogen, von einem Rikscha, wie heißen die denn, Rikscha-Läufer, Rikscha-Zieher, keine Ahnung. Und das ist seit längerer Zeit vorbei. Die sind auch, glaube ich, in vielen Ländern handgezogene Rikschas schon verboten. Das sind dann also so, da sind dann so Tuk-Tuk-Motoren davor, aber viele sind also auch inzwischen einfach elektrisch betrieben. Da ist dann also ein Elektromotor drin und im Grunde sind das kleine Elektrotaxis und da hängt dann hinten ein fetter Akku dran. Und diese Akkus sind offenbar anfällig für Fernabschaltung, weil sie nämlich irgendein Funkprotokoll oder Bluetooth LE sprechen, wahrscheinlich Bluetooth LE, und dann aus der Ferne, wenn man die richtige App hat, abgeschaltet werden können. Das haben wohl in Indien so Videoblogger oder irgendwelche Prankster herausgefunden und nutzen das für so Prank-Videos. Das heißt dann Tiri Trend, wegen eines Spitznamens, den Rikschas in manchen Regionen von Indien wohl haben. Da heißen die Tiris. Und der Ablauf ist immer relativ ähnlich. Irgendwo eine belebte Straße, irgendwo in der indischen Großstadt, und dann fährt eine Rikscha vorbei und dann holt dieser Prankster sein Handy raus und da ist dann die App BAT-BMS, also BAT-BMS drauf. Da drückt er dann auf so einen Batteriesymbol und dann macht es Pump und die Rikscha geht aus. Und dann ist natürlich der Rikscha-Fahrer ganz bestürzt und steigt aus und seine Rikscha ist kaputt und sein Lebensunterhalt und so weiter und so fort. Und dann kommt der Prankster und drückt nochmal auf den Knopf und dann geht die wieder an und dann ist der Rikscha-Fahrer natürlich total begeistert und wahlweise extrem wütend. Also emotionalisierender Content, typische Prank-Geschichte, alles irgendwie aus dem Textbook für toxische Videotrends. In Westindien ist es wohl auch vorgekommen, dass die einfach keine Videos gemacht haben und damit versucht haben, Geld zu verdienen, sondern tatsächlich Lösegeld verlangt haben. Also da, ich habe gelesen von einem Lösegeld von 200 Rupien, das ist ungefähr 1,80 €, aber was vielleicht eine bessere Maßzahl ist, ungefähr ein Drittel Tageslohn in der Region von Indien. Und das verlangen sie dann einfach für dieses Wiederanschalten als Reparaturentgelt. Das hat natürlich relativ schnell dann auch die Behörden auf den Plan gerufen, die dann gesagt haben, Moment mal, dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Es gibt dann auch Videos von so Presseterminen mit so Polizeivorstehern, die dann erklären, was da das Problem ist. Und das elektronische Ministerium für Indien, sondern das indische Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie hat da den Bannhammer geschwungen und mehrere Apps aus dem Play Store und aus dem Apple App Store rausnehmen lassen in Indien. Unter anderem einen namens BET, also die vorgenannte namens BET BMS, dann eine namens Losigi und eine namens Epoch E-Ion. Die sind hier zu Lande überhaupt nicht abrufbar. Die sind hier gar nicht in den App Stores. Gibt's wahrscheinlich nur in Asien. Angeblich sind die, kann man die immer noch laden, wenn man die aus dem chinesischen App Store zieht und dann über VPN irgendwie macht. Und die reden dann wohl per Bluetooth Low Energy mit den Akkus. Und da hat dann der App-Entwickler beim Vibe-Coden oder wie auch immer die zustande gekommen sind, vergessen, irgendeine Art von Authentifizierung einzubauen. Und was noch schlimmer ist, in manchen Versionen gibt es wohl so eine Art Discovery, also dass diese Akkus irgendwelche Beacons in der Gegend rumblasen und dass die App die nur einsammeln muss und dann einfach kann man da dran längs gehen und so eine Art War Battery Ausschalting betreiben und einfach die Akkus der Reihe nach abschalten. Das erinnert mich vom Prank-Potenzial so ein bisschen an dieses Bluetooth Low Energy Spam, was man mit dem Flipper Zero machen kann, was übrigens immer noch funktioniert, wo man dann so Pop-ups auf den Smartphones in der Umgebung auftauchen, ob man denn einen neuen Lautsprecher oder Kopfhörer pairen will. Nur, dass in diesem Fall halt A, eine echte Erpressung dahinter steckt, also wo wirklich Leuten Geld dafür abgeknöpft wird, dass ihre E-Rikschas, das ist ja in der Regel deren einziger Lebensunterhalt, in Anführungszeichen repariert werden. Und bei sowas können natürlich auch Leute zu Schaden kommen. Wenn die Karre plötzlich ausgeht und du hast keine Möglichkeit mehr, sie zu steuern im Feierabendverkehr irgendwo in Kalkutta, das kann auch relativ schnell in die Hose gehen.
Ja, also völlig deiner Meinung. Natürlich, also Gott, warum hat die Batterie überhaupt Bluetooth Low Energy? Ne? Ich habe eine, also du hast jetzt hier War Battery Driving oder so, Fahre oder keine Ahnung, was du das genannt hast. Das ist eine Frage an die Hörer, weil es mich echt interessiert. Sagt euch der Begriff Wardriving was oder ist es ein Generationenproblem? Ich löse ihn jetzt nicht auf. Ihr könnt uns einfach schreiben, ob ihr verstanden habt, worauf Christopher raus wolltet oder nicht.
Ihr werdet das gleich nochmal brauchen, weil gleich kommt Wardroning.
Achso.
Okay. Wir bleiben im ungefähren Thema. Wir wechseln aber wieder den Subkontinent und kommen wieder nach Deutschland. Aber der Kasus Knaxus kommt eigentlich auch wieder aus Ostasien. Es geht nämlich um Balkonkraftwerke. Und zwar solche mit Mikrowechselrichtern von Heumiles. Heumiles ist kein Anbieter für, weiß ich nicht, Mietwagen oder so, sondern ein großer chinesischer Hersteller, der alles herstellt, was irgendwie ein Kabel hat, aber insbesondere auch Wechselrichter, die machen auch Akkupacks und all so ein Zeugs. Und die sind keine Unbekannten, auch ihre Wechselrichter sind keine Unbekannten bei Heise Security. Die hatten 2023 schon mal Probleme. Damals haben wir zusammen mit einem anonymen Hinweisgeber in einem investigativen Stück Lücken aufgedeckt in der Data Transfer Unit von Heumiles Mikrowechselrichtern. Es ist ein schwieriges Wort. Und das ist so irgendwie so eine WLAN-Funkbridge von den Dingern. Ne? Damit können die per WLAN irgendwie mit einem Smart Home reden, aber auch mit verschiedenen Funkprotokollen, unter anderem jedes 868 Megahertz Band. Und darauf hat sich der CCC dann eingeschossen und hat rausgefunden, aha, auch da gibt es Lücken und im Grunde ist das, was jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, liest sich erstmal, auch wenn es technisch ein bisschen anders ist, mehr oder weniger genauso wie das, was wir in 2023 hatten. Du kannst eigentlich eine Fernsteuerung emulieren für diesen Mikrowechselrichter. Und das Medium ist also diesmal Funk, also 868 MHz und nicht WLAN. Und die Auswirkungen sind aber ähnlich. Man kann diesen Wechselrichter komplett fernsteuern. Du könntest ihn ausschalten. Wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du ihn auch mehr oder weniger überlasten und so die Anlage dauerhaft beschädigen. Du musst aber, das ist natürlich eine massive Einschränkung, du musst einen extrem geheimen Schlüssel kennen und das ist die Seriennummer dieses Wechselrichters. Das heißt, du musst, ja?
Wird die hochgezählt? Ist das so eine Seriennummer wie, ich muss die einfach durchprobieren?
Ich könnte es mir vorstellen, aber für dieses Stück ist es jetzt nicht relevant. Anders gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, dass man die enumerieren kann, aber man kann die über so einen Funk-Broadcast rausfinden. Also du kannst ein Broadcast-Paket auf dem 868-Megahertz-Band senden und dann antworten alle Heumals-Wechselrichter in Reichweite mit ihrer Seriennummer. Und
ah ja, wunderbar. Man kann das nicht enumerieren, man muss es aber auch nicht enumerieren, man kann es einfach erfragen.
Genau, man fragt einfach. Das ist ja, wir sind ja im Zeitalter von LLMs und bei LLMs ist es ja auch so, wenn ich die freundlich frage, dann machen die ja relativ viel, was sie eigentlich nicht sollen. Und wenn ich einfach freundlich auf eine andere Art frage, machen sie vielleicht noch viel mehr. Insofern ist es auch okay, ich frage den Wechselrichter einfach, weil der kennt seine Seriennummer ja. Das ist ja nur plausibel, dass ich die nicht in irgendeiner Weise versuche zu raten oder so, sondern einfach den frage, der die Wahrheit kennt, der Wechselrichter selber. Und dann kann ich hingehen und nacheinander die Wechselrichter ganz bequem außer Betrieb nehmen. Das kann eben, wie gesagt, auch bis zur Zerstörung der Anlage gehen. Du kannst ja dann einen Stromausfall in dem entsprechenden Haus provozieren. Das könnte auch irgendwie Brandgefahr bedeuten, wenn die Dinger dann überhitzen oder so. Also da kann ich mir als elektrischer Laie allerlei große Probleme vorstellen. Und jetzt sind wir wieder beim Wall Driving. Damit kann man also, man könnte das auch machen, indem man einfach so einen 868 Megahertz Sender an eine Drohne tackert und die dann in der Gegend rumfliegen lässt und dann einfach durch die Straßen oder durch eine Wohngegend fliegen lässt und da diese Heumals Mikrowechselrichter reihenweise an den Balkonkraftwerken außer Betrieb nehmen lässt. Also ist schon irgendwie ein Thema und war in den letzten Tagen, in der letzten Woche ein Riesenthema, weil der CCC das natürlich publiziert hat. Und sie haben das publiziert, nachdem sie es an Heumals gemeldet haben. Die haben das ganze Thema erstmal geflissentlich ignoriert. Und das haben sie bei uns damals auch gemacht. Der Kollege Adrian Möcker, der den Artikel damals 2023 bei Heise geschrieben hat, der hat das auch schon im Artikel geschrieben, dass Heumals sich da erstmal irgendwie totgestellt hat und das ganze Thema irgendwie so ein bisschen ignorieren wollte. Und sie haben auch auf die Anfragen des CCC nicht reagiert, auch dass die gesagt haben, so, wir machen jetzt mal Disclosure, weil irgendwie, ne, Coordinated Disclosure, wenn einer nicht mitspielen will, ist dann halt nur noch Disclosure. Und dann haben sie aber am 13. Juli auf eine Anfrage des PV-Magazins, das ich bis zur Vorbereitung dieser Folge auch nicht kannte oder bis zur Berichterstattung über diese Heumals-Wechselrichter und haben gesagt, es sei nur die sogenannte HM-Serie betroffen und die sei ja seit 2023 end of life. Dem widersprach der CCC, also nicht expressis verbis, sondern die haben das in ihrem Advisory anders geschrieben. Haben wir auch nochmal in einem Heise Newsticker-Artikel zusammengefasst und Ende August gäbe es ja einen Patch. Und bis dahin müsse man seinen Wechselrichter ja auch nicht abschalten, irgendwie so. Und ganz wichtig, es muss natürlich die Phrase kommen, Heumals legt großen Wert auf verantwortungsvolle Sicherheitsforschung und setzt sich weiterhin dafür ein, die Cybersicherheit unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern. Das merkt man total. An der Reaktion merkt man das, dass sie dem Lückenfinder nicht adäquat antworten, dass sie die Lücken nicht sofort schließen und dass sie jetzt immer noch, es ist heute der 15. Juli, also sich nochmal 6 Wochen ausbedingen, um einen Firmware-Patch für die Wechselrichter zu paketieren und rauszubringen, wohlgemerkt für einen Fehler, der wahrscheinlich in seinem Kern mehr oder weniger 3 Jahre alt ist. Also, nee. Also beim besten Willen nicht. Dann spart euch doch diese blöden Floskeln von wegen, wir legen Wert auf, also das ist wieder so ein Gaslighting, ne? Wir legen Wert auf verantwortungsvolle Sicherheitsforschung. Da kann man auch rauslesen, dass der CCC das einfach veröffentlicht hat, ohne dass wir 1,5 Jahre zur Fehlerbeseitigung bekommen haben. Das ist aber nicht verantwortungsvoll. So ähnlich wie dieser Responsible Disclosure Kampfbegriff von Microsoft, die immer sagen, ja, wir arbeiten ja gerne mit Responsible Disclosure Leuten zusammen und was der böse Nightmare Eclipse gemacht hat, das ist ja total unverantwortlich. Also, das
kriminell, da behalten genau, sich alle Sachen vor, ne?
Wir schicken die Cybersicherheitspolizei los. Also, auch das wieder, ich kann da wieder nur sagen, im Grunde sagen alle Unternehmen oder ein groß, also es gibt natürlich auch Unternehmen, die das ernst nehmen und die dann auch wirklich einen vernünftigen Disclosure-Prozess machen, aber die, die es am nötigsten hätten, die strecken am deutlichsten den Mittelfinger in Richtung der Sicherheitsforscher und der Community, die ehrenamtlich solche Fehler findet und die Leute darauf aufmerksam macht. Und dann muss man sagen, haben diese Unternehmen eine Coordinated Disclosure dann überhaupt noch verdient? So. Dann, am Ende schadet es dann auch dem Kunden, der nochmal 6 Wochen länger auf seinen Patch warten muss und möglicherweise dann auch nochmal gegaslightet wird. Also ich habe da keine netten Worte mehr dafür, für sowas.
Ja, also ich muss sagen, ich betrachte das mental mittlerweile als so eine Art Ritual, dieser Absatz, der dann immer kommt, ne? Und wenn man da irgendwas rauslesen will, dann würde ich das eigentlich eher sozusagen in seine Bedeutung umdrehen, ne? Also wenn ein Unternehmen eine Sicherheitslücke eingestehen muss und dann diesen Satz absondert, dann ist es ein sehr schlechtes Zeichen, achtet darauf, oder diesen Satz, so einen Satz, ne? Sie legen großen Wert auf Sicherheit, bla bla. Es gibt natürlich Unternehmen, die wirklich großen Wert auf Sicherheit legen. Auch die sind nicht gefeit vor Problemen. Aber wenn die dann eine Sicherheitslücke einräumen müssen, steht da normalerweise sowas drin wie, oh verdammt, wir haben Mist gebaut, tut uns leid, hier ist, wie das Problem möglichst schnell behoben wird. Und nicht, wir legen Wert auf, ne? Insofern, ich würde das mittlerweile fast als Warnzeichen nehmen, wenn dieser Satz, also insbesondere halt in einer Lückenmeldung auftaucht, ne?
War ja noch nicht mal eine Lückenmeldung, war so ein PR-Statement. Auf jeden Fall hat das PV-Magazin das Ding so zitiert. Naja.
Also andersrum, ja. Ich wollte eigentlich darauf raus, man kann es nicht als Warnzeichen nehmen, wenn der Satz irgendwo auf der Webseite auftaucht, weil ich glaube, der Satz taucht bei jedem Unternehmen irgendwo auf der Webseite auf. Ne? So allgemein muss man das einfach kundtun, als ob das sozusagen sehr üblich wäre, dass andere Unternehmen nicht, also, ja, whatever. Es ist halt eine total hohle Phrase.
Ja. Und das Dreschen derselben macht das Unternehmen nicht vertrauenswürdiger. Im Gegenteil.
Weißt du, ob man diese Dinger denn sozusagen, also ob man denen ihr Nicht-WLAN, was war es hier, 868 MHz Funk-Dings einfach abschalten kann?
Du fragst Sachen. Müsste ich mal beim CCC reingucken. Ja. Blinken Lights mit Balkonsolar heißt übrigens der Artikel, finde ich auch einen schönen Titel, hat Erdgeist wieder tief in die Titelkiste gegriffen.
Da kommt natürlich Freude auf, wenn der CCC irgendwann Blinken Lights mit den Solaranlagen von den Einfamilienhäusern spielt.
Also man könnte wohl ein Passwort setzen, das hilft aber auch nicht gegen alles. Vor allem nicht, schreibt der CCC, ironischerweise ausgerechnet nicht dagegen, eine überraschende Fremdfirmware aufgespielt zu bekommen, weil das auch over the air geht. Es ist ein Traum. Es ist einfach, naja, ich kann schon verstehen, wo die irgendwie herkommen. So, das muss ja auch ein Elektriker mit einem Laptop machen können, der das Ding dann irgendwie im Feld wartet oder dann, ne, so, aber.
Aber gerade der kann doch sich an eine USB-Buchse anstecken. Und die Drohne, die drüber fliegt, die kann es nicht. Also wäre das nicht, das ist eine ganz neue Idee von Over-the-Air-Update, dass irgendwelche Leute mit einer Drohne über die Nachbarschaft fliegen und halt irgendwelche Spontan-Firmwares auf die Balkonkraftwerke flashen. Wäre es nicht, also, nicht auch viel einfacher, das per USB-Mod zu machen?
Da nähere ich mich jetzt dem Ende meines regulatorischen Wissens, aber ich glaube, gerade dieses Thema USB bei elektrischen Anlagen ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe an meinem Wechselrichter, an meiner PV auch kein USB, glaube ich zumindest. Da ist zwar irgendwie, kommt Ethernet raus, aber ich weiß nicht, ob das so üblich ist, dass man da Firmware per USB aufspielt, keine Ahnung.
Dann spielst du von mir das per Ethernet auf. Das ist, also wenn es um eine galvanische Trennung geht oder so, dann muss ich die bei jeder Form von Draht machen, die da rauskommt, ob also, das jetzt USB ist oder Ethernet. Ne?
Genau, das stimmt. Ja, also ist auf jeden Fall alles einigermaßen... Ja, das ist, also ich glaube, man darf da noch nicht mal ein Mitdenken unterstellen bei diesen Herstellern. Das ist einfach, die haben das irgendwie zusammengeschustert und wird schon passen und ja, passt halt nicht. So. Und der CCC fordert natürlich, dass solche Geräte einfach irgendwelche Sicherheitsmindeststandards haben sollten. Am Ende rennt er da, glaube ich, auch zumindest bei der deutschen Regulatorik offene Türen ein, aber die Chinesen, die interessieren sich da nur sehr am Rande für. Und gerade bei diesen günstigen Balkonkraftwerken ist es ja mittlerweile auch so, dass die ja in jedem Discounter zu haben sind. Und das ist ja nicht nur was du im Elektromarkt oder im Fachhandel kaufst, sondern die kommen ja als Aktionsware auch im Supermarkt plötzlich um die Ecke und dann ist das natürlich auch was, wo 50 Cent mehr oder weniger für die Firmwareentwicklung echt einen Unterschied machen können. Also
Zum Glück für den kriegt ihr die passende Drohne für dieses Warflying auch gleich im Discounter daneben.
Genau, das ist ein komplettes, eine komplette Exploit-Kill-Chain. Du kriegst die angreifbare Balkonkraftanlage und du kriegst die angreifende Drohne und vielleicht kriegst du dann ja auch bald irgendwie diese kleinen Funkdinger, die programmierbaren mit irgendeinem so ESP oder sowas, auch noch im Discounter. Und dann ist eigentlich, musst du nicht mehr zu irgendeinem Elektronikversand.
Ich gehe jetzt zum Discounter meiner Wahl und schlage denen vor, sie machen da so Bundles draus, jeweils zwei Drohnen und zwei Balkonkraftwerke, können sich dann so Nachbarn kaufen und dann können sie einander die Anlagen irgendwie
mit der Drohne abschalten. Spielen sie Wechselrichter CTF.
Genau.
Okay. Jetzt, das endet hier wieder in Tränen, habe ich das Gefühl. Deswegen, bevor wir anfangen müssen, vor Lachen zu weinen oder vor Weinen zu lachen, würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Ich glaube, wir haben's. Schreibt uns gern euer Feedback an passwort-podcast@heise.de oder im Fediverse und denkt daran,
dieser Podcast ist das einzige Passwort, das ihr teilen solltet. Ciao, ciao.
Tschüss.